Das Tolle an YouTube ist, man kann auch im hohen Alter noch abgehalftert vor der Kamera sitzen und über Dinge reden, die einem wichtig sind. Das ist als Fußballprofi anders, da wird man irgendwann einfach aussortiert. Und damit hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Die Rede ist natürlich von Thomas Müller, mit dem wir heute einsteigen. Vorab begrüße ich die Jungs. Ich begrüße Tobias Escher. Ich begrüße Etienne Gade und Nico Backspin bei mir für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer. Das ist die volle Crew heute versammelt. Und viele von euch waren ja noch gar nicht geboren, als Thomas Müller sein erstes Spiel für die Bayern gemacht hat.
Das stimmt, krass, Alter. Ich habe bei 25 Jahren gedacht, ja, stabile Zeit. Krass, 25 Jahre. Gefühlt bin ich so lange ja auch schon hier. Also, und ich bin ja erst dazugekommen. So, ja. Das fühlt sich ehrlicherweise manchmal so an, zwischen euch zu sitzen. Mhm.
Ja, ich weiß das noch, als der junge Knirpster, das war ja unter Louis van Gaal, da hatte er dann...
Achso, ich dachte mal, das nicht.
Nö, du hast eine ganz andere beeindruckende Vita auch, die wird aber an anderer Stelle thematisiert werden.
Nee, der junge Knirps, als ich der junge Knirps hier mit ins Bundesliga-Studio gekommen ist.
Achso, du. Ja, stimmt. Ja, wir waren neulich schon nostalgisch mit dem Foto. Das machen wir heute nicht. Nee, Thomas Müller tatsächlich gehört ja eigentlich schon zum Interieur der Bundesliga und der Bayern auch im Speziellen. Und... lange war eine offene Frage, ob er nochmal verlängert bei den Bayern oder ob das die letzte Saison ist. Jetzt ist es von Vereinsseite entschieden worden, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Und das hat natürlich so einen kleinen Beigeschmack, weil so ein großer, verdienter Fußballer, egal ob man das jetzt mit den Bayern hält oder nicht, der hat natürlich...
Was schaust
du mich da so an? Ja, warum? Das ist gut, prächtigste Frage. Du hast ja dich, der hat dich nie geäußert. Aber ich finde schon, also das ist einer der größten Fußballer, die wir so hervorgebracht haben in Deutschland in den letzten 20 Jahren, der eben auch aufgrund seiner ganz eigenen Art so hervorsticht. Er ist halt nicht einer von vielen, sondern er ist halt jemand, der so eigene Attribute mit ins Spiel gebracht hat, dass man den eben nicht einfach so einreihen kann in eine Phalanx an austauschbaren Namen. Wie habt ihr das denn jetzt empfunden mit der Nachricht? Ist euch das völlig egal oder habt ihr auch gedacht, oh Mensch, das ist ja echt ein bisschen unglücklich jetzt?
Also es ist mir einerseits egal, trotzdem habe ich aber mitgekriegt.
Ja. Ist dir echt egal?
Es ist mir, ehrlich gesagt, ist es mir egal, aber ich habe es natürlich trotzdem, kommt man ja nicht drum herum, das irgendwie mitzukriegen. Ich finde erstmal nochmal ein paar Worte zu Thomas Müller. Ich finde, das Besondere bei ihm ist, dass man seine, also es ist ein Spieler, der eine ganz eigene Spielweise hat. Und irgendwie eine ganz eigene Persönlichkeit, die beide seinesgleichen oder ihresgleichen irgendwie dann auch so suchen. Weil er ist ja, das sagt er ja auch selber, er war nie der Beste eigentlich in irgendwas. Also weder der Schnellste noch die beste Technik oder sonst irgendwas.
Für dich recht schwer, sich damit zu identifizieren jetzt erstmal.
Ja, aber ich habe ja auch oft gesagt, so wenn ich ein Profifußball wäre, wäre ich auch so wahrscheinlich eher so Marke Thomas Müller. Es sieht alles ein bisschen komisch aus und am Ende ist der Ball aber drinne. So, und das war ja auch immer so ein bisschen bei Thomas Müller sicherlich jetzt auch gerade bei den Bayern, wo immer so viele Top-Techniker waren und so. Aber es gibt auch, wenn man so Gegenspieler fragt von Thomas Müller, dann wird er ganz oft auch genannt als einer der, also gerade bei Abwehrspielern oder so, als einer der unangenehmsten Gegenspieler, weil der immer da rumgewieselt ist, weil der nie aufgehört hat zu laufen, weil der immer ankam, der immer heiß war. Und ich glaube, dass auch Thomas Müller sehr entscheidend ist für das, was wir auch heute die Bayern DNA nennen, so diese Gier auf Sieg verkörpert, finde ich, Thomas Müller wie kaum ein anderer. Kimmich hat das natürlich auch, aber deshalb ist er natürlich schon auch ein besonderer Spieler, auch in der Nationalmannschaft, aber natürlich auch für den FC Bayern. Und auch wenn ich den FC Bayern und vielleicht auch im Speziellen Thomas Müller jetzt nicht so sehr feiere, kann ich das natürlich einordnen, was der für einen Stellenwert hat für den Verein. Und da ist es natürlich dann schon so, dass ein Max Eberl im Januar gesagt hat, das wird eine schnelle Verhandlung, da setzt man sich zusammen und dann muss Thomas Müller nur Ja sagen und dann geht's weiter. Das waren so, ich glaube, mehr oder weniger das Originalzitat von Max Eberl. Und das hat wahrscheinlich auch Thomas Müller geglaubt. Und dann kam es aber nicht so, denn er musste nicht nur Ja sagen, sondern er konnte gar nicht mehr zu irgendwas Ja sagen, denn es gab gar kein Vertragsangebot. Und ich glaube, dass das Thomas Müller schon ein bisschen vom Kopf gestoßen hat. Weil klar, der ist Großverdiener, klar, die ist jetzt nicht mehr in der Pole-Position da im Kader. Aber ich glaube, der hat schon mit einem kleineren Vertrag gerechnet, dass man sagt, so nochmal ein Jahr für, was weiß ich, Bayern-Verhältnisse, geringes Gehalt. Und
4 Millionen vielleicht.
Ja, vielleicht immer 5 Millionen oder sowas, ja, wo man sagt, und danach geht's fließend über in irgendeine Management- oder Trainerposition oder was auch immer. Und dass dann irgendwie zwischen diesem Januar-Ansagen von Max Eberl und dann jetzt diesem plötzlichen, ne, ehrlich gesagt, es gibt gar kein Vertragsangebot. Also das Thema Müller ist hier einfach beendet. Das ist schon sowohl für Thomas Müller, glaube ich, überraschend gekommen, aber auch für alle anderen. Max Eberl rudert ja jetzt öffentlich auch schon so ein bisschen zurück und entschuldigt sich schon so zwischen den Zeilen so ein bisschen für die Art und Weise. Er hat da, glaube ich, auch so ein bisschen unterschätzt, was Thomas Müller unabhängig von der spielerischen Leistung für diesen Verein wert ist. Es ist immer noch das meistverkaufte Trikot des FC Bayern. Also er ist immer noch der beliebt, mit Abstand beliebteste Spieler. Und ja, das ist auf jeden Fall unglücklich gelaufen und ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass unter Max Eberl, sag ich mal, solche Sachen so im Zwischenmenschlichen vielleicht nicht immer perfekt laufen.
Nico, du als Medienprofi, wie ordnest du das ein, wenn ein Spieler, der jetzt die Relevanz für den Verein hat, quasi über die Medien erfährt, dass seine Karriere bei den Bayern zumindest mal beendet ist? Ist das würdevoller Abschied?
Das ist eine rhetorische Frage, ne?
Ja.
Und das ist total interessant. A, das, was du beschreibst, mit Eber gerne. Ich verstehe nicht, wie man das so gnadenlos verkacken kann. Also wirklich auf kompletter Ebene. Es gibt einen Punkt da drin, den man, glaube ich, nicht unterschätzen darf bei der ganzen Romantik. Das ist der Thomas-Müller-Vertrag, 17 Millionen im Jahr. Und ich glaube, Bayern München geht gerade richtig der Arsch auf Grundeis, was die Finanzen angeht. Und das ist auf hohem Niveau, aber die vergleichen sich halt mit den Großen in Europa. Und wenn es dann heißt, das Festgeldkonto schrumpft und so und wir müssen Kosten einsparen, dann kannst du natürlich nicht Thomas Müller aus Nostalgiegründen einen 17-Millionen-Vertrag geben. Kannst ihm wahrscheinlich auch keinen 5-Millionen-Vertrag geben, weil du das eher brauchst, um den anderen noch zu halten. Aber da geht's dann los. Und ich bin mir ziemlich sicher, Thomas Müller ist ein Fuchs. Und ich durfte bei dieser Premiere seiner Doku, die bei Prime Video gekommen ist, dabei sein. Und auch sogar mal 3 Minuten ein bisschen dumm darüber schnacken. Und der ist und bleibt ein Menschenfänger und ein unheimlicher Schelm mit allem. So, das hast du auch auf der Bühne. Das war wie gemacht dafür, um da ein Karriereende zu verannouncen. Hat er nicht gemacht, weil er halt noch ein bisschen gambeln wollte und sowas alles. Und ich finde, dann musst du nach diesen 25 Jahren und allen Fakten, die Etienne eben gerade gesagt hat, du musst einen verdammten Weg finden, wie du das regelst. Und wenn du das Festgeldkonto nie hast, und du kannst ja nicht 25, allein die Trikots, die sie mit ihm verkauft haben, ist 5-mal der Vertrag wert, den sie ihm jetzt nochmal für die letzte Saison geben können. Und wenn er nur der Grüß, das wäre ja gerne gewesen. So wie es beschrieben hat, der wäre ja auch gerne Platz 18 im Kader gewesen. Hauptsache er ist dabei und hat nochmal einen würdigen Abschluss. Und das ist alles, finde ich, wirklich durch die Bank nicht gut gemacht. Weil diese Finanzsituation der Grund ist, ist das für mich trotzdem kein Argument, nicht Thomas Müller einen würdigen Abschluss. Und jetzt muss der in der Major League Soccer irgendwo nochmal in den USA spielen oder was? Das ist
muss ja gar nichts. Muss gar nichts.
Nein, aber wird für das eigene Ego, weil er noch ein Jahr spielen will. So, das ist so.
Oh, ja, will er noch ein Jahr spielen oder wollte er noch ein Jahr bei den Bayern spielen? Vielleicht wollte er auch diesen Champions League Rekord noch der meisten gewonnenen Spiele, die ja, glaube ich, Ronaldo noch hält. Ich müsste es mal aktualisieren. Zumindest war es mal eine Zeit lang so, dass er, glaube ich, hätte Ronaldo zumindest mal noch einholen können und für eine kurze Zeit zumindest vielleicht da mal auf Platz 1 auftaucht. Aber es gibt ja 2 unterschiedliche Fragen. Das eine ist, wie wurde das geregelt? Wie haben die Bayern das zelebriert? Wie geht man da mit einer Vereinsikone um? Und das zweite ist, wie ist denn der sportliche Wert einzuordnen, den Thomas Müller dieser Mannschaft noch geben kann? Da mal die Frage an dich. Wie hoch ist denn dieser Wert noch?
Ja, er sinkt natürlich mit jedem Jahr. Also du hast ja, also Etienne hat es ja schon gut gesagt, Thomas Müller war immer ein Spieler, den du nicht so klar einordnen konntest, der was Besonderes gemacht hat auf dem Feld, der aber auch von seiner Dynamik ein Stück weit gelegt hat. Und die geht natürlich mit jedem Jahr weiter weg. Und er ist immer noch ein Spieler, der vorangeht, aber natürlich kannst du mit diesem hohen Mann-gegen-Mann-Pressing, da kannst du eher mit Spielern spielen, die dann ein gewisses Tempo mitbringen. Auch offensiv hat er ja nicht mehr so viel Einfluss auf das Spiel und man merkt das ja auch in den Spielminuten. Und die sind ja jetzt in diesem Jahr ganz komplett abgesackt. Also er hat dieses Jahr wie viele Minuten? Ich glaube 600, 700 Minuten. Also wirklich, er ist jetzt wirklich unter ferner Liefen und dafür ist er auch ein zu großer Name. Und du darfst auch nicht vergessen, jetzt im Sommer kommt Tom Bischoff, junger Spieler, der Spielzeit braucht. Paul Wanner kommt von der Leihe zurück. Wenn sie ihn, vielleicht leihen sie nochmal aus, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht sagen sie, wir wollen jetzt mal hier ein bisschen probieren. Das sind ja auch Kaderplätze, die dann Thomas Müller wegnimmt. Das sind ja auch dann Einsatzzeiten, die ihn Thomas Müller dann vielleicht wegnimmt, weil du kannst einen Thomas Müller nicht 3 Monate am Stück auf der Bank sitzen lassen. Dann hast du wieder eine Bildschlagzeile dazu. Da hast du auch diese Saison immer wieder, ja, Thomas Müller sitzt auf der Bank und er muss sich immer wieder dazu äußern, dass es für ihn okay ist. Mhm. Und dann ist es eine Geldfrage, ist dann das nächste Thema. Also sportlich ist das absolut verständlich, auch wenn es total unromantisch ist. Und natürlich würde man als Romantiker dann gerne hören, okay, er geht noch ein Jahr und beendet seine Karriere, bleibt dann ein One-Club-Man. Das ist natürlich super romantisch, aber rein sportlich ist diese Entscheidung, finde ich, nachzuvollziehen. Und dann kommt es aber jetzt wieder, das habt ihr auch schon gesagt, darauf an, wie sie entstanden ist. Auch das Eberl-Ding, was du ja schon angesprochen hast, dass dann eben Eberl sagt, ja, man guckt sich nur einmal in die Augen und dann wird verlängert. Und dann kommt aber plötzlich eine Zwischengrätschung vom Tegernsee, von Uli Hoeneß, der dann sagt, ja, ich würde Thomas Müller zum Karriereende raten. Und wie man das ja auch so hört, hat ja auch der Aufsichtsrat auch dann Eberl sehr stark dazu gedrängt, diesen Vertrag eben nicht zu verlängern, sondern das Geld dann in anderes zu investieren. Dementsprechend.
Die Frage ist ja, also warum äußert sich dann Max Eberl so? Ne? Also das muss man ja nicht sagen. Da wollte er wahrscheinlich auch so ein bisschen dem Wunsch der Fans entgegenkommen oder dass das irgendwie harmonischer rüberkommt. Aber damit hat er sich natürlich ein Ei auch dann so ins Nest gelegt, was so ein bisschen unnötig war. Sagt er ja jetzt auch selbst, dass die Äußerung ein bisschen blöd war. Aber ich glaube, inhaltlich gibt es an der Entscheidung nicht viel zu rütteln. Also wie gesagt, man hätte vielleicht noch für ein kleineres Geld noch mal was irgendwie machen können, aber dann ist es eigentlich auch konsequent zu sagen, sportlich, Company setzt jetzt schon nicht mehr wirklich auf ihn. Dann kann man auch das Geld sparen und woanders reinstecken, den Kaderplatz sowieso. Also ich finde, man muss auch mal so sehen, vielleicht werden die Bayern im eigenen Stadion die Champions League gewinnen. Vielleicht nicht so wahrscheinlich jetzt, aber es ist möglich. Und das wäre natürlich dann nochmal ein richtig guter Abgang. Also da würde ich dann auch die Karriere beenden, weil was willst du danach noch irgendwo in irgendeiner Gurkenliga über den Acker rennen, wenn du so einen Abgang machen kannst? Aber gut, das nur mal so nebenbei. Interessant wird es jetzt in der Champions League. Musiala ist verletzt, könnte Müller in die, haben wir ja auch in unserer...
Werden wir morgen nochmal genauer thematisieren. Ja.
Thematisieren bei Bundesliga International. Und dann rückt er vielleicht ja in die Mannschaft auf eine offensive Position. Und wenn man, stell euch mal vor, jetzt Müller, zwei Sensationsspiele, schießt die Bayern ins Halbfinale, das wäre wieder mal sowas, so eine Schlagzeile, die würde keinen überraschen.
Ja, das wäre auf jeden Fall ein schönes Drehbuch.
Ja.
Also das würde ich ihm irgendwie gönnen, wenn er dann in dieser Champions League-Kampagne auf einmal noch zum entscheidenden Mann wird und im Finale gegen Real zu Hause vor heimischem Publikum das 1-0 macht in der 93. Minute mit dem Schienbein und dann quasi seinen Abschied feiert mit diesem Spiel. Das wäre natürlich jetzt ein Traum, sportlich nicht so einfach zu realisieren. Aber in jedem Fall ist das eine Diskussion, die man, glaube ich, hätte anders lenken können und generell ein Thema, was man hätte anders lösen können. Auch wenn wir, glaube ich, zu einem gemeinsamen Schluss kommen können, dass der sportliche Wert von Thomas Müller jetzt überschaubar ist und er auch Platz machen muss, natürlich für Leute wie Tom Bischoff. Aber es tut einem schon ein bisschen in der Seele weh, wenn man sieht, wie wenig das jetzt hier zelebriert wird, der Abgang dieser Vereinslegende. Gut, lass uns doch mal schauen, was in der Zwischenzeit die Bayern sportlich auf den Rasen gebracht haben, neben dieser Debatte um Legende Thomas Müller. Die haben nämlich jetzt erstmal super viele Verletzte. Wir haben sie Woche für Woche immer wieder mal aufgezählt, insbesondere in der Defensive. Natürlich angefangen bei Manuel Neuer, dann auf der linken Abwehrseite mit Alphonso Davies, Ito, seinem eigentlichen Stellvertreter, beide verletzt auf der linken Seite. Dann hast du im Mittelfeld einen Pavlovic, der fehlt. Und jetzt hat sich dann auch noch ein Musiala verletzt. Ein Upamecano fehlt auch hinten drin, habe ich fast vergessen. Also einiges, den hatte ich erwähnt. Genau, einiges, was da bei den Bayern fehlt.
Upamecano.
Comment?
Davis.
Musiala hat sich jetzt auch noch verletzt.
Musiala.
Und Neuer halt auch.
Habt ihr schon über das Verletzungspech der Bayern gesprochen?
Nee, was ist eigentlich mit Musiala?
Gut, tabellarisch sind sie ja in der Situation, dass sie jetzt nicht mal eben in der Liga sagen können, ich lasse jetzt mal nach. Weil Leverkusen zwar mit Hauen und Stechen und sehr viel Glück am Ende dran bleibt. Ja, können wir gleich drüber sprechen. Kannst du gerne deine anderslautende Meinung dann...
Nee, Herr Escher.
Jetzt bleiben wir erstmal bei dem Bayern-Spiel, die eben in Augsburg gespielt haben. Eine Mannschaft, die gerade sehr schwer zu bespielen ist, die im Prinzip das Team der Stunde sind, die lange Zeit unbesiegt waren, auch zu Null gespielt haben ganz oft. Also wirklich eine sehr, sehr unbequeme Partie. Und das sah auch lange danach aus, dass die Bayern sich da sehr schwer tun werden, bis im Prinzip zur 59. Minute und die gelb-rote Karte von Cesinger, die das Spiel dann so ein bisschen hat auch kippen lassen. Bis dahin stand es noch 1-1. Mhm. Und kurz nach diesem Platzverweis kam dann auch das 2-1 durch Harry Kane. Und dann war das Spiel eigentlich durch. Wenn das jetzt nicht passiert wäre, und es gibt durchaus auch Diskussionen um diese gelb-rote Karte, weil Cesinger ja schon den Ball auch spielt.
Cesinger, nicht Singer. Sieger. Cesinger.
Cesinger, was habe ich gesagt?
Cesinger.
Cesinger?
Singer. Du sagst Cesinger?
Ach so, Singer, aber ohne N. Ja, ja, okay.
Genau.
Cesinger. Cesinger klingt wie so ein Jay-Z-Song.
Digga.
Egal, jedenfalls ist das ja schon die entscheidende Szene im Prinzip auch im Spiel gewesen. Und Cesinger trifft bei dieser Grätsche schon auch den Ball und dann Harry Kane wird trotzdem dann vom Platz gestellt. Bestätigt so ein bisschen das, was ich jetzt gerade gesagt habe und was man, glaube ich, auch vermutet hat, dass die Bayern jetzt echt noch einige Spiele, auch wenn sie vielleicht jetzt erstmal relativ leichtes Restprogramm haben, aber aufgrund der verletzten Situation würde ich bei jedem Spiel aufpassen müssen, dass sie da nicht mal was wegwerfen. Tobi, wie souverän war es für dich?
Ja, also so souverän, wie es aktuell sein kann bei der verletzten Situation angesichts des Spiels gegen Inter im Hintergrund. Sie sind ja zurückgelegen. Ich fand aber, sie waren eigentlich durchgehend ganz okay im Spiel. Augsburg hat natürlich versucht, nach vorne zu pressen. Also das hat man, muss man ihnen bescheinigen, aber grundsätzlich war es natürlich ein klassisches Bayern-Spiel. Und du hast ja auch schon gesagt, diese gelb-rote Karte hat dann auch das Spiel entschieden. Dann hat er dann auch noch direkt hinterher das Tor von Kane. Und dann konnte Bayern halt wirklich in den Verwaltungsmodus schalten. Ja, deswegen war es im Nachhinein, hat er eher dann noch diese Musiala-Geschichte das Spiel so ein bisschen überschattet, aber grundsätzlich, ja, kann man gar nicht zu viele Worte verlieren an das Sportliche. Das Außersportliche hat da so ein bisschen dominiert.
Ja.
Fandet ihr die gelb-rote Karte? Du hast schon so ein bisschen anklingen lassen, du siehst sie ein bisschen kritisch.
Naja, also er trifft zwar auch Kane, das muss man sagen, aber er spielt schon vorher den Ball. Mhm. Er trifft den Ball. Und dann ist halt die Frage, hat der Schiedsrichter dieses Ballspielen überhaupt wahrgenommen oder war das für ihn nur ein reiner Tritt an den Fuß? Und dann ist es für mich ein Grenzfall. Klar, wenn du den Ball spielst und du kannst ihn aber nur spielen, wenn du danach auch den Mann triffst, dann ist es auch ein Foul und dann kann man über Gelb sprechen. Aber ich glaube, es gibt auch Schiedsrichter, die sagen, nee, er trifft zuerst den Ball, er spitzelt den Ball weg und danach kommt es halt irgendwie zu einem Kontakt. Aber es gibt mit Sicherheit auch Schiedsrichter, die, wenn sie das wahrnehmen, dass er den Ball spielt, dann nicht mal faul pfeifen.
Ja, sehe ich genauso.
Ich auch.
Cool, wir sind uns einig.
Ja. Wir sind uns ganz oft einig.
Oder?
Du hast ja auch einfach fast immer recht.
Ich lasse immer gern zu euch reden, dann kann ich immer versuchen, eine Opposition zu sein. Aber deswegen sollte ich einfach nicht zuerst reden. Ja, okay, also, dann halten wir uns fast ein bisschen kürzer in der Analyse des Spiels als in der Thomas-Müller-Geschichte, was die Bayern angeht. Wir werden morgen bei Bundesliga International ein sehr schönes Segment noch für euch vorbereiten, indem wir auch ein bisschen taktisch auf das eingehen, was die Bayern dann im Heimspiel des Viertelfinals gegen Inter erwartet.
Man könnte vielleicht noch kurz erwähnen, dass der Vertrag mit Sané verlängert wurde.
Oder? Ist durch jetzt? Das muss aber aktuell durch den Ticker gegangen sein,
ich
oder?
Ich dachte, das ist durch. Er verzichtet auf Gehalt und wird 3 Jahre verlängert und bleibt damit unter der Grenze von 50 Millionen, sodass Eberl nicht zum Aufsichtsrat muss. Ist vielleicht noch nicht offiziell.
Hast du wahrscheinlich wieder geheime Quellen.
Ich habe auf der Fahrt hier hinten Bayern-Podcast gehört, Leute. Was weiß ich? Ich dachte, ich drop hier mal die heißen Facts. Vielleicht ist es auch noch nicht offiziell oder schriftreif, aber es soll wohl passieren. Er ist der zweitbeste Scorer übrigens in der Mannschaft. Mhm. Ja, why not, oder? Sané?
Ja.
Also, er hat sich ja auch offensichtlich jetzt so ein bisschen damit abgefunden, dass er nicht immer Startelf spielt, so ein bisschen Rotation anfällig ist, aber er hat immer noch einzigartige Qualitäten und ich glaube, wenn man sich da einigt, ist das für beide Seiten gut.
Ja, du sparst vor allem die Ablöse, du müsstest dann irgendjemanden holen.
Ja.
Na, und der überbrückt, glaube ich, jetzt ganz gut. Die Bayern sind ja auch dann irgendwann wieder bei einem kleinen Umbruch. Ein Coman wird gehen, ein Gnabry hat keine lange Zukunft mehr. Und von daher ist es, glaube ich, ganz gut, noch einmal einen zu halten, den du jetzt, wenn das so stimmt, ist ja gut.
Und lustigerweise, Sven Ulreich hat auch gesagt, er würde gern verlängern.
Das wundert mich nicht. Das wundert mich nicht.
Ich hätte gern noch ein Jahr gratis Cash.
Ja. Ja, du siehst ja, jetzt haben sie halt, Urbich ist dann die Nummer 2, wenn Neuer ist immer wieder verletzungsanfällig. es ist, glaube ich, aus Sicht der Bayern gar nicht so dumm, noch einen dritten erfahrenen Keeper zu haben, der das alles mitmacht und vielleicht auch ein bisschen noch was weitergeben kann. Also sie brauchen schon meiner Meinung nach einen dritten Torwart. Weil, wie gesagt, Manuel Neuer fehlt so oft mittlerweile durch irgendwelche Wehwehchen. Und wenn dann mal, guck dir Gladbach an, wo auf einmal da zwei Stammtorhüter fehlen, da brauchst du halt auch irgendjemanden, auf den du dich noch verlassen kannst.
Absolut, ich fand es halt nur trotzdem lustig, weil die haben in dem Podcast gesagt, dass Sven Ulrich würde gerne seinen Vertrag verlängern. Das fand ich so, ja. dass er so braucht. Also ich bin, wäre da
bereit.
Ich würde ja sagen.
Ich bin bereit. Ja, gut.
Ja.
Müssen wir das Meisterschaftsrennen jetzt spannend reden nach der Verletzung von Musiala?
Ey, come on. Es kann nächste Saison, nächsten Spieltag.
Jetzt kommt wieder.
Kann es auf 3 Punkte sein. Also ich finde, man muss es nicht künstlich spannend reden, aber 6 Punkte bei 6 ausstehenden Spielen, da ist eine gewisse Spannung.
Plus Torverhältnis.
Also die Bayern aus München. Der FC Bayern München e.V.
Ich hab doch selber aufgezählt, wie viele Verletzte die gerade haben.
Du weißt doch gar nicht, was ich sagen will.
Okay, das stimmt.
Die spielen, weil du fragst nach künstlicher Spannung. Ich sag dir jetzt was. Die spielen jetzt im Champions League Sandwich gegen Borussia Dortmund. Gut, dann haben sie Heidenheim, dann haben sie Mainz. Mainz war in der Vergangenheit auch schon in formschwächeren Situationen immer mal dafür gut, auch die Bayern ein bisschen zu ärgern. Dann spielen sie gegen Leipzig unter einem neuen Trainer, die Champions League spielen wollen, die keine Doppelbelastung haben. Dann spielen sie gegen Gladbach, die Bock haben, dieses Jahr international was zu erreichen, die gut drauf sind. Und am letzten Spieltag, okay, spielen sie gegen Hoffenheim. Eventuell kann Hoffenheim noch absteigen, dann muss natürlich Hoeneß das verhindern und Hoffenheim gewinnen lassen. Also was ich sagen möchte ist, da ist einiges dabei, wo man auch mal stolpern kann. Und Leverkusen ist nur 6 Punkte weg. Klar, die Bayern haben auch das bessere Torverhältnis, also sind es eigentlich 6,5 Punkte. Also müssten sie 2-mal verlieren und einen Unentschieden. Aber es ist jetzt auch noch nicht durch. Und gerade weil die Bayern so viel Verletzte haben und eventuell kommt ja noch jemand dazu und die Champions League mit dem Finale daheim, für mich ist die Nummer nicht durch.
So nehme ich. Was sagst du?
Ja, ich habe beim letzte Woche schon meinen Vortrag über Leverkusen, dass ich denen nicht zutraue, gehalten. Und dann haben sie mich so ein bisschen doof dastehen lassen, weil sie gegen Bielefeld ausgeschieden sind und gegen Heidenheim gewonnen haben. Ich habe es ja genau andersrum prophezeit. Aber ja.
Das Flo Wirtz kommt zurück.
Ja, Flo Wirtz kommt zurück, ja, ja.
Leverkusen mit Wirtz ist eine andere Mannschaft. Wir sehen es jetzt. Und lasst uns gerne die Ausfahrt nehmen und das Bayern-Spiel dann jetzt ad acta legen und wir machen direkt weiter mit dem amtierenden Meister und Pokalsieger und bleiben bei Leverkusen, die sich so unglaublich schwer getan haben. In Bielefeld verloren, das war blutleerer Auftritt. Da kann man noch ein bisschen entschuldigend hinzuführen. Klar, das ist ein absoluter Acker und bla, aber am Ende darfst du als Champions League Teilnehmer, Meister und Pokalsieger auch keine Ausreden geltend machen, wenn du in Bielefeld verlierst. Aber es hat sich halt in Heidenheim wieder gezeigt, dass es eben mehr als ein Ausrutscher war, weil auch dieser Auftritt war blutleer und fast schon konzeptlos im Vergleich mit dem, was Leverkusen sonst macht. Das war schludrig, da war nichts von dem zu sehen, für das Leverkusen begeistert hat, mit dem Leverkusen begeistert hat in der abgelaufenen Saison und auch in Teilen dieser Saison. Und ganz viel ist, das wird jetzt auch offenbar einfach an der Personale Florian Wirtz auch festzumachen, weil der etwas ins Spiel bringt, was dieser Mannschaft fehlt, insbesondere einem Patrick Schick fehlt, der natürlich von dem Flo Wirtz ständig in Szene gesetzt wird. Und die anderen in der Abwesenheit leider auch irgendwie in einen Formtief gefallen sind. Also eine Chaka zum Beispiel ist in einem Formtief. Einige andere Schlüsselspieler auch, ein Grimaldo ist nicht mehr der, der letzte Saison war derzeit. Aber sie können sich natürlich von Spiel zu Spiel so durchzittern und trotzdem eine Gefahr bleiben.
Ja, das stimmt. Also man hätte es ja dieses Wochenende eigentlich schon abmoderieren können, das Meisterschaftsrennen, wenn eben Heidenheim in der ersten Halbzeit von ihren 300-prozentigen mal eine machen würde. Piering hat sich ja nachher auch entschuldigt und hat gesagt, an dem Tag hat er einfach Scheiße am Fuß, so. Weil halt Leverkusen völlig überfordert war, wie schon im Pokal mit der Intensität des Gegners. Und das ist ja so riesiges Fragezeichen für mich. Wie kann es sein, dass eine Mannschaft, die sich letztes Jahr gegen jeden Gegner hinten rauskombinieren konnte, jetzt sofort den langen Ball wählt und diesen dann sofort auch wieder verliert? Ich meine, in Bielefeld haben sie es dann so ein Stück weit erklärt, da hat sich auch Alonso entschuldigt, dass sie wegen des Rasens als Matchplan gehabt haben, viele lange Bälle zu spielen, dass sie gar nicht hinten spielen wollten, aus Angst, dass der Ball wegfliegt. Aber Heidenheim ist jetzt kein Acker und Heidenheim ist jetzt auch keine Mannschaft, wo du sagen musst, da kannst du nicht auch hinten rausspielen. Aber sie haben es halt überhaupt nicht hinbekommen. Also sie sind total überfordert mit Intensität des Gegners, auch weil eben ein Xhaka nicht da ist, wo er ist, weil er eben nicht diese Ruhe reinbringt. Xhaka, Garcia, da die Doppel-6 nicht diese Ruhe im Mittelfeld reinbringen, die du vielleicht brauchst. Und deswegen, ja, wenn halt Heidenheim das ein bisschen besser anstellt, dann sieht das ganz anders aus. Und es kommt nur noch hinzu, Leverkusen hat ja gar keine Chancen. Ich habe mir die zweite Halbzeit komplett angeguckt. Und es war nicht so wie in den letzten Saison, dass dann ein Leverkusener Sturmlauf ist und dann die 12. Flanke und 12. Chance war dann irgendwann drin zum Führungstreffer in Leverkusen Nachspielzeit. Sondern es war wirklich so, eine Flanke rutscht da irgendwie durch, zweiter Ball da hinten, dann ist der Ball drin. Es war wirklich...
Also Leverkusen hatte einen XG-Wert von 0,3 und ich glaube Heidenheim von 0,9 oder so. Also die waren auf jeden Fall näher am 1-0 als Leverkusen. Mhm. Und wenn man sich so die Gesichter anguckt, Heidenheim wäre natürlich auch mit dem Unentschieden wahrscheinlich zufrieden am Ende gewesen. Die waren gebrochen, die waren richtig am Arsch, weil die selber nicht fassen konnten, dass sie dieses Spiel überhaupt noch hergeschenkt haben. Die haben dominiert, mehr oder weniger das gesamte Spiel. Also die hatten auf jeden Fall die besseren Chancen, sie hatten die mehr Strafraumszenen, sie hatten, meiner Meinung nach, waren sie die bessere Mannschaft, hätten einfach nur das Tor oder die Tore machen müssen und dann mit der allerletzten Chance kommt dann so eine, ich glaube, Frimpong-Flanke. Und
Hofmann, glaube ich, hat vorbereitet.
Genau, und kommt so reingespielt an Hofmann, der schießt irgendwie, wie war's, und der Abpraller landet.
Der Abpraller bei Garcia und Garcia, der haut den da halt, kann er aus der zweiten Reihe, weil er keinen Druck bekommt. Ja,
ja, Buendia hat das Tor gemacht, ne?
Buendia, Entschuldigung.
Ja, Buendia hat ihn da schön reingeschlenzt, aber war natürlich in der Entstehung einfach auch glücklich.
Muss es war auch, wie gesagt, der hatten keine Chancen vorher. Es war nicht so, dass sie da irgendwie riesen Chancen hatten oder sowas, sondern irgendwie, klar, Heidenheim hatten wir auch schon oft, die konnten die Intensität der ersten Halbzeit nicht durchhalten bis zum Schlusspfiff. Die waren dann ab der 70. Minute deutlich tiefer gestanden. Aber auch dann, wie gesagt, wenig Kreativität auf Leverkusener Seite, die Einwechselspieler, wenig Impact. Das zieht sich ja gut durch, die letzten Zonen.
Wenn Hofmann und Buendia
ja, klar.
77. und 85. reinkommen und das Spiel dann im Prinzip drehen, kann man schon sagen. Es gab
Buendia. Ja, Hofmann hatte auch zwei Dinger weggeschenkt und zwei gute Konter halt dann weggeworfen.
Das stimmt, aber ich will zumindest mal sagen, dass die Einwechslungen jetzt nicht völlig ohne Impact sind, wenn am Ende diese beiden Spieler dann beteiligt sind.
Das tut mir leid, ja.
Korrekturen jetzt aktiviert. Aber unterm Strich ist das erschreckend, weil ich hatte gedacht, dass Leverkusen in dieser Jägerposition eigentlich eine Energie entfachen kann und sagen, wir machen Druck auf die Bayern, wir lassen nicht nach, weil wir hatten schon die Situation, dass die Bayern mal was angeboten hatten und Leverkusen hat dann auch wiederum Punkte gelassen. Und dann haben sie aber trotzdem jetzt die Situation, dass sie immer noch dran sind, dass sie wissen, die Bayern sind gerade verwundbar aufgrund der Personalsituation und der Doppelbelastung mit der Champions League. Ich hätte gedacht, die haben sich in der Kabine zusammengesetzt und gesagt, ey, pass auf, das ist noch nicht durch. Wir machen unsere Hausaufgaben, wir bleiben dran, wir bauen Druck auf. Aber davon ist ja nichts zu sehen. Die wirken wirklich blutleer und müde. Und das ist schon ein bisschen erschreckend. Und ich meine, der Kader ist jetzt auch nicht so klein, als dass man sagt, die sind jetzt alle überspielt oder so. Die können ja schon auch ein bisschen rotieren, wenn sie wollen. Ja, also fand ich erschreckend. Und es ist aus Heidenheimer Sicht ist es so, so bitter, weil die stecken halt, vielleicht können wir an dieser Stelle mal kurz die Tabelle einblenden, die stecken ja mitten im Abstiegskampf. Und die haben halt eben aufgrund ihrer Teilnahme an der Conference League auch durch diese Doppelbelastung so viel federn lassen müssen. Und die hätten halt mit einem Sieg den Anschluss herstellen können an St. Pauli. Und sie haben natürlich nach hinten jetzt wirklich auch den Druck noch vom VfL Bochum. Also das hätte ein Riesenbefreiungsschlag sein können, hätten den Vorsprung auf Bochum auf 5 Punkte stellen können.
Und selbst ein Punkt wäre schon wichtig gewesen, wenn man sich's mal anguckt.
Ja.
Weil das einfach durch das Torverhältnis nochmal Bochum zu einem Sieg zwingen würde, um gleichzuziehen. Also ja, sehr ärgerlich.
Ja, absolut. Von daher fast schon Mitleid an Heidenheim, die wirklich ein starkes Spiel gemacht haben. Am Ende aber ohne was dastehen. Das kann natürlich auch sein, dass sie eventuell einfach das falsche Schuhwerk gewählt haben.
Dann bräuchten sie einfach perfekte, ja wirklich perfekte Schuhe. Einfach, weiß ich nicht, Schuhe, mit denen sogar ich einen Elfmeter reinballern könnte.
Wie wäre es denn mit den Skechers? Zum Beispiel das Modell SKX 1.5.
Das ist nicht das Harry Kane Modell.
Das ist das Harry Kane Modell.
Ja, das würde ich glaube, damit brauchst du gar nicht, du brauchst keine Technik haben. Du kannst einfach die anziehen. Das ist fast schon Cheaten, ehrlich gesagt.
Und knallt ihn unter die Latte. Man sieht es an Harry Kane, der treffsicher ist, nicht nur mit dem Kopf, wo er keinen Schuh trägt, sondern hauptsächlich mit seinen Füßen. Seine Elfmeter sind unerreicht. Das liegt natürlich daran, dass er diesen Skechers-Schuh trägt. Und wir freuen uns sehr, dass da Skechers bei uns an Bord ist und uns auch unterstützt. Nicht nur an die Großen denkt, nicht nur an Harry Kane denkt und für die maßgeschneiderte Schuhe schneidert, sondern eben auch bei uns ein bisschen unterstützt und in dieser Saison die Top 11 der Woche präsentiert.
Oha.
Und da haben wir jemanden eingekauft, der prädestiniert ist, um diese Elf aufzustellen, meine Damen und Herren.
Genau, es folgt das Skechers-Team der Woche. Ja, ich habe mir wieder Spieler rausgesucht, und zwar genau 11 Stück.
Das ist überraschend.
Das ist eine überraschende Elf der Woche. Ich habe mir gedacht, Mensch, muss ich mir viel Arbeit machen? Nee, ich guck mal, was kann ich noch von letzter Woche wiederverwerten?
Guck mal, Nikos Körperhaltung. Diese erwartungsvolle Körperhaltung, wie sich das gerade geändert hat, weil er natürlich jetzt mindestens 3 Bremer erwartet von dir.
Ja, ich weiß gar nicht, wovon ihr redet.
Ich werde enttäuschen da in der Hinsicht. Es wird eine andere Mannschaft, die dominiert. Aber wir fangen jetzt mal mit dem Torhüter an. Und da habe ich jetzt erstmal noch keine großen Überraschungen. Beim Torhüter habe ich mir überlegt, Mensch, machen wir das wie letzte Woche einfach nicht. Nehmen einfach unseren sehr jungen, 18 Jahre alten Gladbacher Keeper Cardoso, den ich letzte Woche so ein bisschen wegen Aura und sowas gewählt habe. Und diese Woche hatte ich halt bis Sonntag hatte ich Zentner hinten drin eingeloggt, weil der ja ziemlich viele geile Paraden gemacht hat. Und dann macht einfach Cardoso 10 Paraden gegen St. Pauli. Unfassbarer Wert. Und bei manchen hat er einfach Glück, dass St. Pauli im Abschluss nicht so gut war, aber hat auch einige richtig guten Paraden gehabt. Dass da halt ein 18-Jähriger da einfach rauskommt, als dritter Torhüter dann so sein Team im Spiel hält.
Ist vollkommen legitim. Ja, wirklich vollkommen. Wer wieder Sechstplatzierte beim 15. mit dem Rücken an der Wand stand und alles nur am Torhüter liegt. In Ordnung.
So. Mach ich direkt weiter mit der Abwehr. Ja.
Ist aber jetzt klar.
Das ist jetzt hier für die Experten, für die Bundesliga-Experten quasi.
Ja, Jean-Louis natürlich mit seinem ersten Saisontor und seinem ersten Bundesliga-Tor. Ich fand ihn eigentlich schon in der ganzen, auch in der Hinrunde, als Augsburg noch nicht so krass durchgestartet ist, ein Lichtblick. Mhm. Und er hat schon oft angedeutet, finde ich, dass er als Außenverteidiger eine Bereicherung ist, auch für die Mannschaft. Und natürlich Hauke Wahl, der ja auch schon mal bei uns zu Gast war, hier in den Rocket Beans Studios.
Echt?
Ja. Und hat hier schon mal beim Kongstar Gaming Day auch mitgemacht. Oder war er in dem Team FC St. Pauli. Deswegen ein Freund des Hauses.
Er hat auch eine gute Top-Leistung gehabt. Also wie der immer rausgeschoben ist, auch im Pressing, wie viel Balleroberung der gehabt hat. Wirklich top. Auch Diego Leite ist genau dasselbe Muster. Hat auch alles wegverteidigt, was du wegverteidigen konntest beim Sieg gegen Wolfsburg. Und Sergio unten als Außenverteidiger. Rechtsverteidiger, muss ich gestehen, habe ich jetzt dieses Wochenende keinen herausragenden gefunden. Sergio noch mit einem Assist, hat sich dafür qualifiziert.
Ich sehe Protesthaltung, Körperhaltung von Erwartung zu Protest gewechselt.
Hättest du gerne Mitchell Weiser gesehen?
Ja, natürlich hätte ich gerne Mitchell Weiser gesehen nach dem Spiel. Aber es ist schon, naja.
Du musst ja auch mal die Zahlung leisten. Etienne macht immer fleißig seine Zahlung hier, Bestechungszahlung.
Ich bin mir PayPal-Account. Ja.
Diese Woche konnte ich Etienne
natürlich. Kannst du mir erklären, warum nicht Mitchell Weiser? Du sagst, du hast keinen brauchbaren Rechtsverteidiger.
Doch, Mitchell Weiser war gut. Mitchell Weiser hat
einfach, sei ehrlich,
sehr weit vorne gespielt.
Du hast jetzt die Chance zu sagen, oh stimmt, Nico, ich hab's vergessen, es war mein Fehler.
Ich guck doch jedes Werder-Spiel. Ich hab's garantiert nicht vergessen, sondern ich fand, er hat eine gute Leistung gehabt. Defensiv war gar nicht so gefordert, fand ich, in diesem Spiel jetzt gegen Brown. Und er hat auch teilweise eher echt rechts außen gespielt. Also sie haben ja auch 4-4-2 gespielt und der wäre dann teilweise weiter vorne.
Da bin ich mal gespannt, wer auf rechts außen ist.
Ja, nicht Weiser. Aber kommen wir zur Doppel-6.
Ist nur Spaß, ist
kommen
nur
wir
Spaß.
Jetzt, alles gut. Also komm, ich würde ja froh, wenn ihr mal hier kritisiert, wenn ihr nicht alles mir abkauft hier. Karasor, Doppel-Assist. Kann man, finde ich, machen nach dem Spiel. Chukwu Emeka vom Borussia Dortmund in die Startelf gerückt. War ja lange Zeit nicht spielfähig, weil er einfach mit schlechter Form aus Chelsea gekommen ist. Jetzt mit einer richtig starken Leistung gegen Freiburg. Ein
Shooking-Star gerade, ne?
Ein Shooking-Star aktuell. Mhm.
Ja, absolut. Also sein erster Startelf-Einsatz wurde sonst immer nur so für 20 Minuten reingeworfen. Hat da auch in einigen Spielen angedeutet, was er für Fähigkeiten hat. Insbesondere jetzt gegen Union Berlin hat er auch einen Impact gehabt. Aber da war alles gelaufen, dieser 6-0-Sieg. So, das ist dann auch einfach, in so einer Situation reinzukommen. Und Niko Kovac hat immer gesagt, der braucht Zeit, der ist noch nicht fit für 90 Minuten, weil er eben nicht gespielt hat und vielleicht auch konditionell einfach noch nicht auf der Höhe war. Jetzt zum ersten Mal von Anfang an direkt in einem schweren Auswärtsspiel in Freiburg. Und nicht nur wegen des Tores, sondern auch die Vorbereitung war auch sensationell zum 4-13-0 war es, glaube ich, oder 4-0, weiß ich gar nicht.
Ich glaube 3-0 war das, der das einleitet dann. Ja.
Genau. Also das war wirklich ein Spiel, was Spaß macht. Das ist halt so ein Fußballer, bei dem man Lust hat zuzuschauen, weil der einfach technisch stark ist, weil der den schöne Pässe spielt und was fürs Auge auch bietet. So, ne? Also ich glaube, dass der einfach wirklich Spaß machen kann. Der hat eine sehr hohe Kaufoption. Also ich weiß nicht, ob Dortmund
30 Millionen also.
Ziehen wird. Da muss er jetzt schon ein bisschen was zeigen noch. Mhm. Morgen ist Champions League. Mal gucken, ob er da auch zum Einsatz kommt oder ob das jetzt eher so eine Rotationsgeschichte war, um auch ein bisschen zu schonen. Aber fand ich auch absolut berechtigt, dass er da bei dir jetzt einen Platz kriegt. Ja.
Auf den Außen kommt dann Nico mal ein bisschen zur Geltung. Da habe ich nämlich Romano Schmid hingeschoben. Kann man auch aufs Mittelfeld immer packen, aber Romano Schmid fast sogar mit der beste Spieler an diesem Wochenende. Also was der abgeleistet hat gegen den Ball, aber auch mit dem Ball, wie oft er sich angeboten hat, wie oft er frei war, hat ein wirklich Top-Spiel gemacht. Er ist wieder in Form, er ist ein richtiger Spieler für Werder Bremen. Also absolute Top-Leistung. Und Olise ist auch momentan einfach in herausragender Form. Hättest du auch Sané wählen können, aber ich habe jetzt einen Rechtsaußen gesucht. Ich bin ja immer sehr, sehr, wie nennt man das?
Formationstreu.
Formationstreu, ja, um es positiv auszudrücken. Manche würden sagen, klug, pedantisch, klug. Pedantisch.
Ich würde einfach sagen, klug.
Nein, klugscheißerisch oder pedantisch. Ja. Deswegen, Sané hat ja auch ein starkes Spiel gemacht. Sané hätte man auch nehmen können, aber Olise rechtsaußen hat auch ein Tor vorbereitet wieder. Und im Sturm, ein Spieler kann man sicherlich, kommt man nicht dran vorbei. Natürlich Bernhardsson ist dieser Spieler. Ihr habt ja natürlich alle sofort auf dem Schirm gehabt, dass der in der Top 11 der Woche sein muss, der Kieler mit seinem wunderschönen Tor. Aber Demirovic natürlich der andere Spieler, 3 Tore. Hätte sogar noch mehr machen müssen eigentlich. Also hätte eigentlich damit 4 oder 5 Toren aus diesem Spiel rausgehen müssen gegen eklatant schwache Bochumer, aber auch starke Stuttgarter. Also der ist jetzt wirklich angekommen. Der müsste jetzt auch schon bei über 10 Saisontreffern sein mittlerweile, oder? Also so langsam zahlt er seine über 20 Millionen Ablöse zurück.
Ja, auf jeden Fall. Er profitiert sehr davon, dass Dennis Undorf in einem unfassbaren Formtief ist und er deswegen auch viel spielen kann und er zahlt es halt auch zurück. Genau, hat eine Weile gedauert, bis er angekommen ist, aber Stand jetzt ist er gesetzt mit Woltemade. Da hätte man auch nicht unbedingt zu Saisonbeginn gedacht, dass das jetzt sich als das gesetzte Sturmduo herauskristallisiert, aber die haben beide Nase vorn, machen das gut. Und ich fand die Reaktion jetzt auch im Spiel gegen Bochum gut, weil sie jetzt aus dem Einzug ins Finale und, sagen wir mal, zumindest einer sehr, sehr guten Ausgangsposition, um auch zu gewinnen und international zu spielen, wenn du in Berlin auf einem guten Rasen gegen den Drittligisten spielst, dann ist das 95% Siegchance, sag ich mal. Aber sie haben halt aus dieser fast schon sicheren Europapokalteilnahme jetzt Energie geschöpft und nicht gesagt, oh komm, jetzt brauchen wir die Liga nicht mehr ernst nehmen, ist eh egal. Sondern sie haben den Schwung mitgenommen und das fand ich gut und haben Bochum da wirklich keine Chance gelassen. Haben wir ja gleich noch was vor der Nase.
Ja. Aber das ist meine 11. Woche. Ja, du hast eigentlich recht. Eigentlich könnte man Mitchell Weiser hätte man noch aufnehmen sollen. Sonst, Friedel habe ich noch überlegt, aber ich fand Hauke Wahl war so herausragend gut, den wollte ich unbedingt drin haben. Und Leitch, ich habe da auch ein bisschen, auch wenn ich so halb weggenickt bin bei Union gegen Wolfsburg, der ist immer, wenn irgendwas passiert ist, dann war Leitch da und hat den Ball geklärt. So. Dementsprechend wollte ich da die beiden belohnen.
Ja.
Diese Defensivleistung.
Gut, das waren meine 3 Bremer, die ich haben wollte. Alle noch erwähnt, danke.
Gut. Ihr habt jetzt die Chance, wie immer noch kurz 5 Sekunden lang hitzig zu diskutieren, aber das werden wir natürlich nicht auf Kamera festhalten. Jetzt kommt nochmal ein kleiner Bumper. Das war unsere Skechers 11 der Woche und jetzt könnt ihr streiten.
Jetzt ist aber finde ich in Ordnung von mir, da hätte ich nicht deinen Hund mit reinziehen.
So, jetzt bitte den Rest macht ihr dann danach bitte. Das war jetzt echt ein bisschen heftig. Wir haben extra jetzt den Bumper noch ein bisschen länger gezogen. Uiuiuiui. So.
Wie soll ich jetzt weitermachen?
Wie wäre es denn zum Beispiel mit einem fantastischen Derby? Es ist natürlich weder regional noch sportlich in irgendeiner Form Derby.
Es ist aber
es ist hier der
das Tischderby.
Das Tischderby, rechter Flügel, Tischderby. Ja, Frankfurt in Bremen.
Weißt du was, und ich glaube, es ist, also das Krasse an diesem Spiel ist ehrlicherweise, dass ich weiß nicht, wieso es gesehen ist. Jan, aber Jan ist ja eh mal ein bisschen, ja, ein bisschen pessimistisch und so, und hat vorhin gesagt, er kann sie nicht einschätzen in der Situation, in der Saison und wo stehen sie am Anfang, am Ende und sowas alles. Vor diesem Spiel habe ich mit allem, wäre ich mit reingegangen, dass einfach Frankfurt aufgrund der Qualität einfach eine Nummer zu groß ist. Aber Werder Bremen hat eine Sache gemacht, die sie in den letzten Wochen nicht so gut gemacht haben. Und das ist auch mir aufgefallen. Räume füreinander geschlossen, Wege gemacht und damit hat wirklich sich in ein Fußballspiel gekämpft. Und ich glaube, es ist so krass, ekelhaft, simpel, einfach, dass bei Werder Bremen, wenn die das nicht machen, dann haust du sie weg. Wenn sie das machen, dann wird's richtig, richtig schwer. Und dann triffst du auf eine Eintracht, die so ein bisschen ideenlos und ohne Bindeglieder zueinander wirkte. Und das ist, glaube ich, erstmal die schnelle Version von, warum ich echt, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber ich finde total, also ich habe natürlich die ganze Zeit so ein bisschen, wir sitzen vom Fernseher, Sorge, 1-0, Frankfurt macht bestimmt ein. Aber rein fußballerisch hat mir nichts wirklich Sorgen gemacht. Also ich fand, Werder Bremen hat das gut gemacht.
Ja, absolut. Also komplett verdient gewonnen. Es war, glaube ich, die schlechteste Saisonleistung der Eintracht mit der Partie in Union. Wobei, da hatten sie wenigstens noch eine halbe Halbzeit, die irgendwie gut war. Es war wieder so ein Spiel, wo ich schon nach 2 Minuten, das waren schon die ersten 2 Minuten, und das habe ich öfter bei der Eintracht diese Saison, so die Körpersprache und alles so, die Blicke der Spieler. Ich finde, ich habe da mittlerweile, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht bei euren Vereinen, ich sehe das sehr, sehr schnell, wie geil die sind. So aufs Spiel, auf den Spieltag. Das, ja. Ich glaube, das sieht man im Stadion, sieht man es noch mehr schon beim Warmmachen, wird da viel rumgeflaxt und rumgeeiert. Und der Unterschied ist vor allen Dingen dann immer zu sehen bei Spielen, wo es richtig um was geht, wenn du mal in so einem Finale stehst oder so. Oder zum Beispiel bei der Eintracht in der Europa League. Da sehe ich in den Blick und da sehe ich so eine Entschlossenheit und so eine Ernsthaftigkeit. Und ich sehe das ganz oft in der Bundesliga dann bei so manchen Spielen sofort nicht. Und ich, nach 2 Minuten wusste ich, es ist dieser, ist so einer von den Tagen. Ist ein Diva-Tag heute. Heute ist mal wieder ein Tag, wo wir denken, okay, 70% mehr machen wir einfach nicht. Dazu eine ganz komische Aufstellung. In der Pressekonferenz sagt, wird Dino Topmöller auf die hervorragende Form von Mario Götze angesprochen und sagt, wie geil der ist hinter den Spitzen. Alle Journalisten schreiben das, alle Foren, Fanforen sind voll. Ey, endlich spielt er auf der Position, wo er hingehört, hinter den Spitzen. Da kann er sich einbringen, da kann er Ekitike schicken und so weiter. Das klappt richtig gut im Zusammenspiel. Zack, stellt er wieder auf die Außen und stellt Larsson auf die 10. Kein Mensch versteht es. Und Tuta auf die 6. Also ich weiß nicht, wie defensiv man gegen ein Werder Bremen dann auch auftreten will. Das ist wirklich Dino-Angsthasen-Fußball. Und ich finde, diese Ausstrahlung hat die Eintracht dann auch direkt mitgenommen, so. Du hättest ja auch mit Batshuayi und Ekitike eine Doppelspitze mal probieren können oder so. Das wurde dann zur Halbzeit korrigiert, aber da war es schon zu spät, weil die Eintracht einfach überhaupt nicht da war an diesem Tag. Ich weiß auch gar nicht, ich bin wirklich frustriert, weil du hättest mit einem Sieg, hättest du 5 Punkte auf Platz 4, so rum gehabt. Also es wäre ein absolute Big Point. Nichts gegen Bremen, ne? Aber da will ich jetzt auch nicht dissen oder so, aber ich sehe nicht, dass Bremen auf irgendeiner Position besser besetzt ist als die Eintracht. Das heißt, es ist nur eine Frage der Einstellung und der Taktik natürlich. Und da muss man sagen, hat Ole Werner, hat Dino Topmöller ausgetribbelt. Muss man ganz klar sagen, komplett den Schneid abgekauft. Es ist nichts eingefallen, eine Eintracht gegen absolut kompakt stehende Bremer, die es richtig eklig gemacht haben, gegen sie zu spielen. Eintracht ist überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Hatte mehr oder weniger vielleicht mal eine halbe oder anderthalb Torchancen, die überhaupt nennenswert wären. Ich meine, Bremen hatte jetzt auch nicht 10 Großchancen, aber brauchten sie halt nicht, weil sie in Führung gegangen sind. Auch mit so einer Ecke, wo man sich fragt, wie frei kann man sein? Und das war ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass diese Freistoßvariante die Eckstoßvariante von Bremen so gemacht wird. Da reicht dann ein kleiner Block und ein Spieler ist 5 Meter frei und kommt frei zum Kopfball. Ich lässt mich ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos zurück. Warum muss es die Eintracht immer so spannend machen zum Ende hin? Diese Rückrunde, es war unter Topmöller so, es war unter Glasner so, es war unter Hütter so. Ich verstehe es nicht, wie man immer diese Tür wurde von Dortmund und Leipzig so weit aufgestoßen. Und es macht mich wahnsinnig, dass das an, ich sag nichts, wenn man gegen Leverkusen und Bayern auf die Fresse kriegt. Aber wenn du Bremen so eine lasche Leistung auf den Platz legt, das fuckt mich einfach ab. Das ist immer das, was mich am meisten abfuckt, ist, wenn die nicht mit Leidenschaft und Herz und 100% auf dem Platz stehen. Weil das ist vermeidbar. Naja, und dann muss man natürlich auch Bremen sagen, dass sie auch einfach wirklich eine der besten Saisonleistungen gezeigt haben. Und dann trifft halt eine der besten Saisonleistungen auf eine der schlechtesten Saisonleistungen. Und dann sieht es halt so aus. Glückwunsch an Bremen, die haben es natürlich auch wirklich gut gemacht. Sowohl taktisch als auch spielerisch. Einige Spieler wirklich an ihre absolute Topform gekommen. Schmid habt ihr ja schon gesagt, der wirklich überall zu finden war, der mehr oder weniger die Eintracht da schon fast im Alleingang abgekocht hat.
Ich fand Berg noch zu erwähnen, weil der definitiv für einen neuen Vertrag spielt.
Ja.
Und auch ein Kandidat fast gewesen wäre für also noch eine weitere Hütte, weil der schon so der kommt irgendwann in Bremen an und du siehst wahnsinnig viel Talent in einem rohen Typen, der noch nicht für die Bundesliga gemacht ist, und so bewegt er sich seit 2 Jahren mit Laie und einem drum und dran. Und jetzt auf einmal, wo es darum geht, dass der Vertrag zu Ende ist, jetzt ist er angekommen. Und ich würde auch sagen, wir haben, ich gucke mir das nämlich gerade nicht mal an, auch weitestgehend mit der bestmöglichen Truppe gespielt, die wir gerade zur Verfügung haben.
Ja.
So. Und kannst du Berg vielleicht noch gegen Dima austauschen oder sowas alles, und Pieper noch vielleicht gegen Veljkovic, wenn der da wäre. Aber eigentlich ist das, was Werder Bremen optimal zur Verfügung hat. Und dann, was ich am Anfang gesagt habe, das ist das, was mich die Kretze ärgert. Wenn du in die Saison 8 Wochen zurückgehst und du kannst das alles nicht vergleichen. Man hätte wenn und aber, weiß ich auch. Trotzdem sind die Spiele gegen Heidenheim und Augsburg, die du da beide hattest, wo du 2 Heimspiele von kurzer Zeit zusammen hattest, wo du 6 Punkte holen kannst, dann könntest du wirklich das machen, was wir zwischendurch dieser Truppe nach der Hinrunde auch erzählt haben, dass sie eventuell auch in Europa mitspielen könnte, bla bla bla. Dann wärst du jetzt mitten im Rennen. Wenn du nur 3 Punkte mehr geholt hättest, wärst du jetzt mitten in diesem Rennen mit dabei. So macht diese Truppe das jetzt in einem Momentum, wo es eigentlich viel zu spät ist, zeigt sie, was sie kann. Und triffst natürlich auf dem Frankfurt, da habe ich auch so wahrgenommen, die irgendwie neben der Spur waren, aber auch, und ich glaube, das gehört auch immer ein bisschen so weit dazu, Werder Bremen sie halt auch einfach so in Schwitzkasten nimmt, dass die gar nicht so schnell jetzt wissen, was sie machen sollen. Denn alle Aktionen vorne wirkten auch ziemlich, alles, was dann vorne war, wirkte schnell abgekocht, immer gedoppelt, immer sofort am Mann. Das war von Werder Bremen eigentlich richtig gut. Und jetzt steht Bremen halt eigentlich im Niemandsland der Tabelle, aber hat, ja.
Ja, 3 Punkte hinter Platz 7.
Ja, wenn du damit anfängst, mach die Tabelle auf, dann erkläre ich dir genau, was mein Problem ist.
Ich bin gespannt.
Ja, erkläre ich dir. Pass auf.
Naja, das, man sieht sie doch da schon.
So, guck mal, pass mal auf. 3 Punkte hinter Platz 7. Aber eigentlich, wenn du die beiden Mannschaften dazwischen anguckst, sind es nicht 3 Punkte hinter Platz 7, sondern ich gehe schon über eine Saison darüber hinaus, dass Borussia Dortmund und VfB Stuttgart eher bessere Truppen sind als die von Werder Bremen, die gerade im Offense sind. Also die zu überholen wäre ein, lass mich zu Ende ausreden, wäre eine harte Ambition. Also wir müsstest du versuchen, nicht Freiburg einzuholen, sondern wahrscheinlich eher Mainz. Lass mich zu Ende bringen.
Ja, ich würde dir das beistehen mit einem Ding.
Ja? Also, und das macht es super schwer. Es gibt jetzt eine einzige Situation. Und das ist das, was ich an meinem Verein, hast du das falsch, was mich an denen so verdammt fertig macht. Das ist der nächste Spieltag. Bayern München gegen Borussia Dortmund, VfB Stuttgart gegen Werder Bremen. Wenn Werder Bremen das macht, was sie machen müssen, um europäisch mitsprechen zu wollen, müssen sie in Stuttgart gewinnen. Dortmund verliert, hast du beide überholt, dann können wir uns nächste Woche gerne darüber unterhalten. Ansonsten ist das alles sinnlose Makulatur. Und es war ein Sieg, der toll war, aber der am Ende trotzdem Platz 10 am Ende der Saison.
Und um das nochmal kurz zu unterstreichen, es ist auch eigentlich völlig egal, ob der VfB Stuttgart überholt. Aber nicht völlig egal, aber es ist nicht so relevant, weil wenn VfB Stuttgart sich nicht über die Liga qualifiziert, dann tun sie über den Pokal, aber dann reicht Platz 7 nicht mehr für Europa. Ja. Dann musste Platz 6 werden. Also wenn Stuttgart nicht über die Liga in Pokal, nicht über die Liga für Europapokal qualifiziert, dann ist halt...
Moment, das habe ich noch nicht verstanden. Wenn,
naja, der Platz 7 ist, also normalerweise ein Europapokalplatz ist... Europa League, ein Europa League Platz ist eigentlich gedacht für den Pokalsieger.
Ja.
Normalerweise ist der Pokalsieger aber Bayer Leverkusen oder RB Leipzig oder Bayern München, und die sind sowieso schon qualifiziert für den Europapokal. Dann kriegt die Bundesliga einen zusätzlichen Platz. Dann ist Platz 6 Europa League und Platz 7 Conference League. Wenn jetzt sich aber auf der VfB Stuttgart 9. bleiben sollte, dann reicht Platz 7 nicht für die Conference League, sondern ist Platz 5 Europa League und Platz 6 Conference League.
Ja, das heißt ja, dass die Eintracht sogar es noch schaffen kann, komplett aus dem Europawettbewerb zu fliegen.
Ja, das können sie auch schauen. Oder sie kann halt, wenn sie Sechster wird, dann das Ding. Also Stuttgart hat dann irgendwie ein relativ safe Landing, solange sie halt das Pokalfinale, kann ja auch sein, dass sie Pokalfinale verlieren, wenn das Bielefeld
aber gewinnt, trotzdem wäre der Sechste.
Aber deswegen, also ob du Stuttgart überholst oder nicht, ist wahrscheinlich relativ wurscht, weil wenn du hinter Stuttgart hinterlässt und dann Sechster wirst oder Siebter wirst, dann ist ja auch...
Und gut. Das macht's noch, das unterstreicht noch, das heißt, du musst mindestens 5 Punkte auf Borussia Mönchengladbach aufholen.
Ja, du kannst halt schon noch, wenn du die aktuelle Form, die anguckst, in Freiburg vielleicht mit 3 Punkten schnappen, in 5 Punkte auf Gladbach vielleicht auch mit dem Restprogramm.
Der Bremen hat noch ein ganz dankbares Restprogramm, genau, um noch mitspielen zu können. So, deswegen, ja.
Die Situation in der Tabelle ist ja so entspannt, finde ich, dass du ja auch sagen kannst, so bis Platz 12 sind alle noch irgendwie, wenn sie jetzt eine Serie starten, im Europarennen. Und selbst Mainz, also Eintracht wird schwierig, aber selbst Mainz kann noch komplett rausfallen, wenn die jetzt weiter so punkten wie zuletzt. Die können auch noch dann durchgereicht werden. Deswegen ist das spannend.
Aber Mainz keine Dreifachbelastung mehr, Leipzig keine Mehrfachbelastung mehr, Gladbach keine Mehrfachbelastung mehr,
Freiburg keine mehr,
Eintracht noch Mehrfachbelastung. Ja. Also
für euch kannst du, ja, genau.
Ihr könnt aber noch Champions League über die Europa League holen, theoretisch.
Ja, aber ob das zweimal klappt.
Ich möchte noch ein, zwei Sachen zu Werder sagen, wenn das okay ist.
Sehr gerne.
Weil ich glaube, das Wichtige ist ja auch, und das haben wir aber auch schon häufig gesagt hier, Werder hat jetzt die volle Kapelle. Ein Schmied wieder in Topform, da war ja auch zwischendurch so ein bisschen formtief. Dux wieder in okayer Form, ist immer noch nicht Bestform, ist okay mittlerweile.
Ja.
Und du hast einen Friedel wieder dabei. Und bei Werder ist nochmal viel stärker als bei vielen anderen Mannschaften, wenn du die Top-11 hast und die können wirklich Ole Werners Plan, den er da halt ja wirklich so langsam immer wieder umsetzen will, auf den Platz bringen, dann ist das eine Mannschaft, die kann Europa League mitspielen. Aber es reicht schon, wenn ein Spieler davon ausfällt, wenn Weiser, Friedel, Schmied, wenn einer von denen wegfällt. Stay auch. Lean, also die sind halt, diese erste Elf ist super und dahinter wird es dann sehr, sehr eng. Und das ist auch Ole Werners Ding so, weil Ole Werner kann sehr viel aus so einer ersten Elf rausholen, aber er ist kein Trainer, der jetzt dann irgendwie einen Plan B präsentiert und sagt, okay, wenn jetzt der fehlt, dann machen wir was anderes. Aber aus dieser ersten Elf das maximal rausquetschen, das kann er. Und wenn die jetzt natürlich verletzungsfrei und in Form bleiben, dann traue ich denen schon zu, dass die jetzt noch so ein paar Spiele wie gegen Eintracht Frankfurt abliefern. Aber das muss dann halt genauso passieren.
Ich glaube, am Ende des Tages, du hast ehrlicherweise ja recht, Frankfurt muss sich zusammenreißen, damit sie nicht wirklich noch irgendwie Teams die überholen, obwohl ich mir das irgendwie nicht vorstellen kann. Aber ja, das ist dein Ding, ja. Und bei Bremen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die vor sie überholen. Und trotzdem möchte ich, dass die, oder hoffe ich, dass sie diesen Druck beibehalten, weil das einfach den Wert des Kaders wieder erhöhen kann. So. Und wenn das im Zweifel bedeutet, ich bin auch letzte Woche drüber gesprochen, Europa League wahrscheinlich gefährlich für Werder Bremen, aber im Zweifel Kaderwerte erhöhen, weil ich mir bei so jemandem wie Romano Schmid nicht so sicher bin, ob der nächstes Jahr noch in Bremen spielt, wenn er so weitermacht. Mhm. Dann soll das Preisschild wenigstens noch besser werden, weil er noch 6 tolle Spiele gemacht hat, anstatt so mittelgut und 5 Millionen oder so.
Kurz mal, selbstverständlich ist die tabellarische Ausgangssituation für Bremen schwierig jetzt gerade, weil man ja eben nicht nur eine Mannschaft überholen muss, sondern mehrere, wie ihr auch richtig betont habt. Trotzdem ganz kurz mal das Restprogramm, das ist nämlich durchaus interessant für Bremen. Das war in der Hinrunde auch schon so, dass sie dann in den letzten Spielen dort eifrig gepunktet haben. 11 Punkte hatten sie dort aus den letzten 7 Spielen der Hinrunde. Und jetzt haben sie natürlich mit Stuttgart erstmal noch ein Brett. Aber dann haben sie natürlich auch Bochum, St. Pauli, Union Berlin, Leipzig und Heidenheim. Und da kann Bremen auch, wenn sie dann in Bestbesetzung spielen, durchaus noch was holen. Ob es dann reicht am Ende für Platz 7 oder weniger oder mehr, wird sich zeigen. Aber auf jeden Fall würde ich jetzt aus Bremer Sicht mal nicht die Saison für beendet erklären.
Nee, das macht, glaube ich, auch niemand.
Ja.
Das ist eher so die Frage, dass und auch da, das ist eine Milchmädchenrechnung. Aber ich war in diesem Momentum im Stadion und habe mir Heidenheim und Augsburg angeguckt und ich weiß, dass du das verschenkt hast, die beiden Spiele. Und deswegen, das wären 3 Punkte mehr, die jetzt einfach dieses Rennen anders hätten aussehen.
Aber man sieht halt auch, dass da oben keine Mannschaft momentan konstant spielt. Also es ist eigentlich egal, wer vor Bremen ist, egal ob das Stuttgart, Dortmund, Freiburg, Gladbach, Leipzig, Mainz, Frankfurt, alle. Also da ist keiner, der momentan wirklich dominant Serien hinlegt, sondern mal top, mal flop, würde ich mal so sagen. Das geht fast allen Mannschaften so, außer Freiburg, die schon eine Tendenz nach unten so ein bisschen haben in den letzten Wochen. Aber ansonsten ist da jetzt keine Mannschaft, wo man sagen würde, vielleicht Leverkusen ein bisschen ausgeklammert, aber um die geht's ja eh nicht. Da ist nichts mehr zu machen. Ich glaube, die Mannschaften, die es jetzt im Endspurt auf dieser Zielgeraden am schnellsten schaffen, Konstanz reinzubringen, die werden dann natürlich auch profitieren, logischerweise. Aber Bremen hat sonst nichts mehr.
Und ja.
Also ihr habt nichts mit dem Abstieg zu tun.
Ja, genau.
Ihr könnt, ich meine es wirklich ernst. Also es ist einfach so, ihr könnt eigentlich befreit aufspielen und keiner erwartet ja von euch diese Saison einen Europa League Platz. Und ich glaube, es wäre auch nicht schlimm, wenn ihr keinen erreicht. Haben wir auch schon letzte Woche drüber geredet. Aus so einer Unbeschwertheit, aus so einer drucklosen Situation. Leipzig hat einen anderen Druck, Dortmund hat einen anderen Druck. Mainz, die jetzt seit Wochen da oben drinne stecken, wollen natürlich jetzt auf der Zielgeraden nicht noch da rausfliegen. Eintracht, Gladbach, die sich da rangekämpfen. Also die haben alle noch mal, finde ich, eine andere Agenda und einen anderen Druck als Bremen. Vielleicht ist das ein Faktor, der dann noch mal was wert sein kann.
Ja, und dann sind wir bei dem, was wir letzte Woche schon hatten. Letzter Satz, ne? Aber dass so der Köln spielt keine Minute, Silver spielt keine Minute. Da wird trotzdem auch schon vorbereitet und eine Truppe für die nächste Saison schon zusammengeschweißt gerade. Mhm. So. Und ich glaube auch Europa, ja, jeder will nach Europa. Und klar, wenn die reinkommen, ich habe aber auch Angst davor, dass es dann eine Heidenheim-Saison wird danach. Wäre schön, aber wenn sie am Ende Siebter werden und es reicht wieder für 3 Tore nicht.
Ja, und Friedl und Schmid machen auch noch ein bisschen Wertsteigerung. Kann mir auch vorstellen, dass da mal im Sommer jemand anknüpft und sagt, Schmid, hier nächster Karriereschritt.
Ja, genau. Genau das denke ich nämlich auch.
Ja.
Auch bei Stay habe ich ein bisschen Sorge. So langsam geht's los. Stay, ja. Und auch da muss man mal so echt mal betonen, das hat Werder Bremen halt auch schon, haben wir auch schon vor Wochen schon mal gesagt, das hat Werder Bremen auch seit Jahren nicht gehabt, dass es jetzt echt mal so 4 Spieler gibt, bei denen ich richtig Sorge habe, ob die den Sommer noch in Grün-Weiß überleben.
Gut. Jetzt habt ihr gerade drüber gesprochen, dass da oben nicht wirklich alle Mannschaften konstant punkten. Das gilt auch für Mainz. Die waren ja eigentlich die, wo man am ehesten dachte, die haben eingeloggt, ein Ziel vor Augen. Die wollen tatsächlich Champions League und haben jetzt aber zum zweiten Mal in Folge einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Auch in einem Spiel, wo man eigentlich dachte, ja, für eine Mannschaft, die so fokussiert ist, mit diesen Ambitionen ausgestattet, die muss ja eigentlich ein Heimspiel gegen Holstein Kiel nicht nur gewinnen, sondern zumindest mal auch über eine lange Zeit des Spiels dominieren. Da ist jetzt beides nicht eingetreten. Also es war auch wieder kein gutes Spiel von Mainz. Und am Ende muss man fast ein bisschen glücklich sein, dass man da zumindest noch einen Punkt holt gegen sehr aufopferungsvoll auftretende Kieler. 1:1 am Ende. Für beide zu wenig?
Ja, ein Stück weit schon natürlich, klar, weil du natürlich als Mainz in ein Heimspiel gegen Kiel auch gehst mit, wir wollen das Ding gewinnen und wir müssen das Ding auch gewinnen. Ich bin ja sonst immer gerne bei so Teams, die dann nach oben rutschen, ja, die können zwar gut verteidigen, aber sie können nicht gegen Abstiegskandidaten punkten, das hatten wir ganz häufig das Thema schon. Ist bei Mainz eigentlich gar nicht so gewesen diese Saison, also die haben eigentlich immer gute Spiele gemacht. Hinspiel haben sie gegen Kiel, glaube ich, 3-0 gewonnen, sie haben gegen Bochum gewonnen, sie haben gegen Heidenheim das Rückspiel gewonnen. Hinspiel war so ein bisschen mit roten Karten besät. Aber eigentlich ist das eine Aufgabe, die ihnen liegt. Aber trotzdem haben sie es jetzt mega schwer getan, auch mit der Intensität, die Kiel ihnen da entgegengeboten hat. Also Kiel ist da wirklich, hat da keine Gefangenen gemacht, sondern hat gesagt, wir gehen mit eurer Intensität mit, wir lassen uns von euch da keineswegs runterkämpfen. Und dann am Ende war es halt in der ersten Halbzeit gerade Zentner, der sie so ein bisschen auch im Spiel gehalten hat. Also Zentner, habe ich ja schon gesagt, den hätte ich auch in die Elf des Tages wählen können, wenn der Cardoso nicht mit seinen 10 Paraden gekommen wäre. Weil der hat einige richtige Dinger rausgeholt, die eigentlich kaum rauszuholen waren.
Er spielt, muss man an der Stelle auch einfach mal sagen, eine überragende Saison.
Ja.
Ist für mich einer der besten Torhüter in der Liga.
Im Strafraum. Ich glaube, sein Problem ist, dass er für den modernen Fußball dieses Mitspielen halt nicht so verkörpert. Sonst wäre er natürlich auch ein Thema in der Nationalmannschaft. Was so Strafraumbeherrschung auf der Linie und so weiter angeht, ist er wirklich mit das Beste, was wir, glaube ich, haben auf der Position. Aber er muss mit dem Fuß halt noch ein bisschen besser werden.
Ja, und dann in der zweiten Halbzeit fand ich dann Mainz ein Stück weit doch besser. Also dann sind sie irgendwann ins Spiel auch reingekommen, haben ja auch dann den Ausgleich gemacht. Aber insgesamt war das nicht so, dass sie jeder jeweils die fürchterliche Dominanz hatten. Also relativ geringe Passgenauigkeit, trotz viel Ballbesitz. Der Gegner hat immer wieder Gegenstößen ansetzen können. Auch beim Gegentor von Bernhardsson war ein geiler Schuss, aber dass da gar keiner so ihn am Strafraum auch angeht, das ist nicht Mainz-like eigentlich. Also so kleine Kleinigkeiten, wo du merkst, eine Mannschaft, Mainz ist immer noch eine Mannschaft, die muss das alles zu 100% auf den Rasen bringen. Und wenn sie das nicht tun, dann reicht das eben nicht, um ein Europapokalkandidat zu sein, dann sind sie einfach nur ein stinknormales Bundesliga-Team.
Wobei, ne, also dass Mainz jetzt so weit da oben ist, das ist ja auch so ein bisschen Freak-Accident. Also nicht, dass ich denen das absprechen will, aber man würde jetzt vor der Saison nicht sagen, ja, Mainz muss international spielen. Also insofern haben die schon auch ein bisschen überperformt in dieser Saison. Und ich saß ja nicht wenige Male hier und habe gesagt, was ist das da mit Mainz? Wann endet dieser Spuk endlich? Und ich sage es natürlich jetzt mit Eintracht-Brille. Ich hoffe, es ist jetzt endlich soweit. Jetzt haben 3 Spiele in Folge nicht gewonnen. Der Druck ist ja, das ist das, was ich auch eben meinte, ne? Der Druck ist jetzt dann auch da bei Mainz, weil man sieht dann auch so ein bisschen, ach du Scheiße, jetzt nicht die Saison herschenken. Jetzt haben wir hier 30 Spiele geil gespielt. Das ist natürlich eine Situation, die auch für Mainz gar nicht mal so alltäglich ist. Ja, vielleicht ein Faktor auch gewesen. Aber man muss auch sagen, Kiel, ich find's irgendwie geil, dass die kratzen, beißen, treten, was auch immer. Und dieser Abstiegskampf, auch wenn es natürlich nicht gut aussieht für Kiel, ist auch noch nicht entschieden. Und ich finde das irgendwie geil, dass die dann noch, also dass sie den Kampf annehmen, ja, und dass die dann auch gegen Mainz, die ja auch unangenehm zu bespielen sind, dann da so eine Partie raushauen.
Die haben jetzt natürlich das ganz wichtige Spiel gegen St. Pauli. Ja. Also da müssen sie eigentlich irgendwas holen. Und da müssen sie eigentlich auch einen Sieg holen jetzt langsam, weil also dann ist jetzt auch nicht einfacher, auswärts Leipzig, zu Hause gegen Gladbach, auswärts in Augsburg, zu Hause gegen Freiburg, auswärts in Dortmund am letzten Spieltag. Jetzt du oder da so langsam. Aber die sind ja so eine Mannschaft, die nicht weiß, wann sie aufzugeben haben. Also, meine Lieblingsstatistik immer noch, wie oft sie nach 3-0 dann noch das 3-2 gemacht haben. So.
Ja. Ja. Stimmt, spektakulär, aber am Ende wird es sehr, sehr schwer, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Deswegen sind sie Tabellenletzter und haben auch das, also ein schlechtes Torverhältnis jetzt im Verhältnis zu St. Pauli und Heidenheim, weil sie müssen ja nicht nur Bochum hinter sich lassen, sondern sie müssen ja auch noch an Heidenheim und St. Pauli vorbeiziehen und dann hast du natürlich dann noch ein bisschen das Torverhältnis auch noch als Faktor. Ja, ansonsten fand ich aber auch ein sehr couragierter Auftritt von Kiel und Mainz muss so ein bisschen aufpassen, dass sie, ja, wie ihr richtig sagt, dann die ganz ambitionierten Ziele nicht selber aus der Hand geben. Machen wir weiter mit Leipzig. Die haben ein Spiel jetzt mit neuem Trainer gehabt, zu Hause gegen Hoffenheim und ich glaube auch, ähnlich wie es vielleicht beim Augsburg-Spiel war, dass man da eine rote Karte so ein bisschen als entscheidend auch anführen kann. Nämlich die rote Karte von Östigard, die er in der 28. Minute bekommen hat. Zu dem Zeitpunkt stand es 1-1. Da war eigentlich Hoffenheim gut im Spiel, sind auch in Führung gegangen. Der Leipziger Ausgleich in der 24. Spielminute. Aber ich fand bis dahin Leipzig jetzt wenig dominant und fand sie jetzt nicht das bessere Team. Und erst durch diese rote Karte und dann mit 11 gegen 10 über einen langen Zeitraum haben sie sich dann auch natürlich die Spielanteile und dann am Ende auch die Tore geholt. Aber ich fand's nicht sonderlich souverän und wirklich, wie gesagt, diese dumme rote Karte hat das Spiel entschieden.
Ja, erstmal zu Leipzig. Ich habe mir die erste Halbzeit angeguckt, danach habe ich umgeschaltet, weil ja, das Spiel war eigentlich dann entschieden und das war auch irgendwie mit der roten Karte und dann hat Leipzig das ja gedreht, das Spiel. Mhm. Ich fand Leipzig auch nicht gut. Also ich fand wirklich, dass Hoffenheim eigentlich die bessere erste Halbzeit gespielt hat, dass Hoffenheim auch immer wieder über die Flügel angestoßen hat. Touré hat viele Dribblings da gezeigt. Bischoff hat wieder ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht, nicht nur aufgrund seines Tors, sondern war auch sehr, sehr präsent. Und Leipzig auch immer noch mit denselben Problemen, die auch schon unter Rose bestanden. Also sie haben kein ordentliches Pressing auf den Rasen bekommen, nicht die Kompaktheit, die man von ihnen kennt. Nach vorne war das alles so halbgar. Da sind viele Spieler einfach außer Form. Das konnten sie jetzt auch nicht abstellen innerhalb von wenigen Tagen. Und auch Löw spielt ja auch ein klassisches 4-2-2-2. Ist ja jetzt auch nichts, was unter Rose nicht schon probiert worden wäre. Also auch da keine taktische Revolution. Einzig Neues ist, dass Nedeljkovic jetzt eine Chance bekommt, aber ein Rechtsverteidiger allein macht halt auch noch kein Kohlfett. So, dementsprechend, eigentlich war Hoffenheim da ganz gut im Spiel und dann kam so ein bisschen aus dem Nichts heraus das 1-1 und dann kam die rote Karte und dann hast du auch gemerkt, dass Hoffenheim auseinandergefallen ist.
Das ist auch ein Torwartfehler, muss man sagen.
Torwartfehler, ja, das Tor, ja. Von Baumann, den er da nicht unbedingt. Ja, also ein Torwartfehler, hast du recht. So. Mhm. Und das hat so ein bisschen das Spiel gebrochen und dann. Können wir jetzt mal so über Hoffenheim reden, über das Hoffenheimer Trauma, wo du einfach sagen kannst, diese Mannschaft hat doch in den letzten Jahren, wie viele Millionen haben die für Innenverteidiger ausgegeben? Wie viele tausende Innenverteidiger haben die geholt und immer wieder neu probiert? Jetzt spielen da hinten der ausgeliehene Östigard und Chavez da hinten zusammen und es klappt immer noch nicht. Also es ist ja wirklich auch eine saublöde rote Karte. Also es ist ja nicht mal so irgendwie, ja, Pech gehabt, sondern irgendwie 30 Minuten oder wann war es? 28 Minuten, da lässt du den einfach ziehen. Und das ist ja auch nicht so, dass das dann eine hundertprozentige Torchance gewesen wäre. Aber das ist ja, das unfassbar, ist so, nicht? Die spielen ein gutes Spiel und machen sich das dann wieder durch Abwehrpatzer sowas von kaputt. Mhm. Und die haben ja wirklich, was haben die alles gekauft? Von Soki, einen Salai, einen Chavez jetzt, einen Östigard.
Natsch, oder wie der heißt, Ranatsch.
Ranac, genau, der gar keine Rolle spielt auch. Sie hatten jetzt natürlich auch Brooks, war ja auch irgendwann mal ein Hoffenheimer. Also was die da an Geld rausgehauen haben, unfassbar. Und das kriegen sie es halt trotzdem nicht auf den Rasen.
Ja, wer kann, der kann.
Wer kann, der kann.
Tja, die Einkäufe haben nicht gesessen und auch diese Saison ist das dann wieder so eine Saison zum Vergessen. Die werden sich dann wahrscheinlich wieder retten, noch überm Strich bleiben, weil die Konkurrenz dafür auch nicht gut genug punktet. Sie haben jetzt 5 Punkte vor auf den Relegationsplatz. Also sie sind noch nicht durch. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass sie es wieder schaffen. Aber es ist trotzdem auch ein Stück weit enttäuschend, weil es, wie du ja auch gerade aufgezählt hast, eine Mannschaft ist, die investieren kann, die auch ein gewisses Kapital hat und auch Talent hat in der Mannschaft. Deswegen ist das für mich zu wenig. Also da könnte man von Hoffenheim schon ein bisschen mehr erwarten. Insbesondere Konstanz. Das ist das, was denen seit Jahren fehlt. Es gibt immer wieder Phasen, in denen sie das andeuten, was sie für Qualitäten auch haben. Aber sie können das nie über einen längeren Zeitraum konstant durchziehen. Ja, das ist dann schon enttäuschend.
Die sind auch nicht unten raus jetzt. Also Heidenheim, klar, hat jetzt den möglichen Dreier verpasst. Sonst wäre es jetzt nochmal richtig eng. Also sonst würden wir jetzt hier über Land unter in Hoffenheim reden. So. Aber Heidenheim ist momentan in guter Verfassung. Und ich traue Heidenheim zu, dass sie auch mal 2 Spiele am Stück gewinnen, in dem, wie sie aktuell performen, wie sie auch jetzt Leverkusen am Rande einer Niederlage hatten. Und dann ist den Land unter in Hoffenheim.
Und vor allen Dingen das Restprogramm hat es in sich von Hoffenheim. Also es ist mit eines der schwersten. Jetzt kommt Mainz, war jetzt. Dann kommt auswärts.
Nee, Mainz kommt jetzt.
Mainz kommt, dann Freiburg, Dortmund, Gladbach, Wolfsburg, München. Also klar, München am letzten Spieltag könnte eventuell ein Showlauf werden, wenn die Bayern dann da schon Meister sind. Kann aber auch sein, dass die Bayern da nochmal alles in die Waagschale werfen müssen. Und ansonsten sind das fast alles Vereine, vielleicht mit Ausnahme von Wolfsburg, bei denen es noch um einiges gehen wird, wo Hoffenheim auf jeden Fall es nicht einfach haben wird. Man darf ja noch träumen.
Ja, das ist auf jeden Fall erlaubt. Gut, Leipzig bleibt deswegen oben dran. Das ist für die natürlich jetzt auch wichtig, dass sie da die Punkte holen, sind jetzt auf Platz 5. Die wollen, die müssen Champions League spielen. Alles andere ist natürlich dann an den Saisonzielen vorbei gedribbelt. Bleiben auf Platz 5. Kommen wir zu Borussia Mönchengladbach. Das ist so ein bisschen so im Schatten von Mainz 05 vielleicht die Überraschungsmannschaft auch der letzten Wochen, die jetzt auch eine Konstanz gefunden hat, die ihnen zuvor vielleicht ein bisschen gefehlt hat. Und das hat sie direkt bis vor dem letzten Spieltag auf Platz 5 gespielt. Haben jetzt allerdings, finde ich, ein sehr enttäuschendes Spiel abgeliefert und mit großem Glück trotz Führung in Hamburg beim FC St. Pauli nur ein 1:1 geholt. Und das auch, wie gesagt, eher glücklich. Auch wenn der Ausgleich spät fällt, also St. Pauli macht in der 85. das 1:1, da würde man sagen, ja, okay, ist eigentlich ein bisschen Pech. Nee, St. Pauli war die klar bessere Mannschaft und hätte da den Sieg verdient gehabt. Das war dann so ein kleiner Rückschritt für Gladbach, die dann, und das ist das Positive, auch aus solchem Spiel einen Punkt mitnehmen. Vielleicht sollte man es dabei belassen und das Positive sehen, aber spielerisch war das nichts.
Nee, war jetzt ein klarer Rückschritt im Vergleich zu den vergangenen Wochen. Sie haben immer versucht, hinten rauszuspielen, aber sind total zerschellt am Pressing von St. Pauli. Vorne hat niemand die Bälle festgehalten und irgendwann war es nur noch ein Abnutzungskampf. Sind dann zwar irgendwann in Führung gegangen über den Standard, aber St. Pauli hatte 65% Ballbesitz, haben 26 Torschüsse abgegeben. Also die gesamte zweite Halbzeit war ein Sturmlauf, als würde hier Bayern München gegen Frankfurt.
Ja, 5 Kilometer mehr gelaufen.
Ja, also die waren halt wirklich die absolut bessere Mannschaft. Und ich muss es jetzt auch mal so sagen, das ist St. Pauli. Wir würden hier über St. Pauli reden als die geilste Aufsteiger seit Jahren. Wir würden halt sagen, ey, die sind auf Platz 8 oder Platz 9, die spielen die Saison ihres Lebens, wenn die nur einen halbwegs fähigen Stürmer hätten. Sie brauchen nicht mal einen geilen Stürmer, sie bräuchten nur mal einen halbwegs
André
fähigen
Silber
Mann.
André Silber wäre, glaube ich, genau der Richtige.
Ja, irgendwie so, irgendwie irgendein Typ, der mal
zu klein. Die brauchen was Größeres.
Der am Strafraum ein bisschen tiefer ausstrahlt, weil das war wieder was zart. Das Ding habt ihr gesehen, da wie er da allein vorm Tor, er muss den nur irgendwie am Torhüter vorbeibringen und er schießt den Torhüter an. Sinani, Riesenchance. Metcalf hatte noch eine mögliche Chance. Das ist unfassbar, wie viele Chancen die verballert haben. Und das zieht sich ja durch die gesamte Saison.
Erwein hatte noch einen riesen Kopfballschuss.
Ja, ja, die sind so viel besser gewesen als Gladbach. Und die sind auch so viel besser als ihr Tabellenplatz. Mhm. So. Die sind für keinen Gegner leicht zu bespielen. Keiner fährt da gerne hin. Die sind defensiv so hammergut. 34 Gegentore haben die in der gesamten Saison bisher kassiert.
Und haben 28 Flanken geschlagen gegen Gladbach, was ich nicht so ganz verstanden habe. Ich habe es im Stadion geguckt, denn das ist dann irgendwann, du willst einfach weiter Druck machen und vielleicht auf zweite Bälle hoffen oder irgendwie sowas, weil, wie gesagt, das fehlt einfach für den ersten Ball fehlt der Stürmer, der Small Service, den sie vielleicht aus England aus der zweiten Liga holen müssten, der die einfach mal reindrückt. Aber, und das ist halt genau wie du sagst, halt das krass an diesem Spiel. Ich meine, 11 des Tages, der Torhüter von Gladbach steht im Tor. So, was St. Pauli, glaube ich, für den Rest der Saison, und die haben, du bist ja hier Restprogramm, die haben, das ist nicht leicht bei denen, was sie da haben. Dann jetzt,
Kiel, haben, Leverkusen, Bremen, Stuttgart, Frankfurt, Bochum.
Die haben halt Kiel und Bochum. Und dazwischen haben sie 4 richtig harte Bretter. Also auch Bremen würde ich da jetzt mit reinnehmen. In der Situation, wenn Bremen in 3 Wochen noch Europa Luft schnuppert. Das heißt, der Vorteil für die ist, die haben noch diese 2 direkten Duelle, mit denen sie relativ viel für sich regeln können. Und das Zweite ist, sie müssen irgendwo noch mindestens ein kleine Halbzeit Punkte sammeln, um Heidenheim von sich zu halten. Wie sie Fußball spielen und auch wie dieses Stadion auch jetzt am Sonntag wieder hinter dieser Truppe steht, lässt mich da irgendwie, natürlich bin ich persönlich emotional ein bisschen gebunden, aber auch nicht so sehr, dass ich es nicht vielleicht auch aus der Entfernung betrachten kann. Mir fehlt die Idee, wie die das, also die müssen es einfach schaffen. Also ich glaube, andersrum formuliert ist es so für die Heidenheims in dieser Welt, das wird trotzdem auch ein Brocken, an St. Pauli vorbeizuziehen, weil die halt auch gegen die großen Mannschaften spielerisch überall mitmachen kann.
Es wäre auch so bitter, wenn sie absteigen, weil du bei vielen Clubs, Fußball ist ja auch ein furchtbar kompliziertes Spiel, 11 Spieler gegen 11 Spieler, und dann reicht's, wenn ein Spieler sich verletzt oder wenn da irgendwas schief geht, dass eine ganze Mannschaft, eine ganze Systematik gesprengt wird und eine Saison ist sehr lang. Aber bei St. Pauli ist es wirklich so einfach, dass du sagen kannst, die machen keine Tore. Und es ist nicht mal so, die erspielen sich keine Chancen. Hast du jetzt ja wieder so ein Spiel gehabt. Die hatten schon 4 oder 5 solcher Spieler, wo sie halt die Chancen hatten und die sie dann einfach nicht gemacht haben. Und das ist dann die einfachste Analyse der Welt. Wenn die mit einem ordentlichen Stürmer in die Saison gegangen wären, wären die jetzt das Top-Team. Und wir würden alle darüber sprechen, wie geil ist St. Pauli in der Bundesliga, und die würden sich halt nur selber feiern. Und so ist es dann, dass wir ja nur mit einer 1-1 sitzen, wo St. Pauli einfach 3-0 gewinnen muss.
Ja. Wir haben noch so ein paar Stolpersteine im Programm. Ne? Jetzt gegen Kiel, sehr, sehr wichtig. Können sie sich auf jeden Fall mal Holstein endgültig vom Leib halten, wobei das jetzt nicht realistisch erscheint, dass das nochmal dazu kommt, dass Kiel St. Pauli einholt, aber das ist halt für Kiel ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Die werden da mit vollem Einsatz reingehen und St. Pauli muss da natürlich dann gegenhalten. Und danach aber hast du Leverkusen, Werder Bremen gerade gut drauf, Stuttgart gerade gut drauf, Frankfurt spielt um die Champions League. Und am letzten Spieltag kommt es zu Hause, und das kann wirklich ein Kracher werden, gegen den VfL Bochum, eventuell um ein Endspiel für beide Mannschaften. Vielleicht ist St. Pauli auch schon durch, aber es ist nicht auszuschließen, dass es da noch für beide um was gehen könnte. Also, sie haben da noch ein bisschen was vor der Brust, ich gehe aber voll mit. Also St. Pauli ist die Mannschaft, der eben dieses eine Puzzleteil fehlt. Und das ist in der Kaderplanung natürlich ein Versäumnis. Es ist aber auch nicht so leicht, so einen Spieler zu bekommen, muss man auch klar sagen. Wer weiß, was es da für Versuche gegeben hat, die vielleicht alle, vielleicht sind 2, 3 aussichtsreiche Vorbereitungen dann nicht zustande gekommen und dann stehst du halt so da, weiß man ja nicht. Aber da ist das wirklich so augenscheinlich, was die sich alles für Chancen rausspielen. Auch viele verschiedene Spieler, die diese Chancen immer wieder haben. Ne? Tja, was hätte sein können? Aber seien wir mal optimistisch aus St. Pauli-Sicht. Ich glaube, dass sie die Klasse halten werden. Und auch nächstes Jahr 2. erste Liga spielen. So. Und dann kommt es vielleicht zu einem Derby. Man weiß es nicht. Gut. Machen wir weiter.
Das ja? Ich jetzt zu 2 Eintracht-Spielen hier in Hamburg gehen.
Ja. Siehst du?
Mit euch.
Hier, aber diesmal gehen wir in den HSV-Block.
Egal.
Wenn das zustande kommt. Ich setze mich nicht da wieder in den Eintracht-Block.
Keine Angst vor den HSV-Fans.
Gut, dann ist die Sache ja geregelt. Ich dachte, du hast mehr Gegenwehr. Kommen wir zum SC Freiburg. Apropos mehr Gegenwehr. Da hatte ich auch gedacht, dass Freiburg da mehr Gegenwehr gegen Borussia Dortmund auf den Platz bringt. Aber
Entschuldigung, wenn ich da reingehe, aber hast du wirklich? Hm? Ich finde, Borussia Dortmund gegen SC Freiburg, diese Spiele gehen immer gleich aus. Also lass uns, ich habe das da nur aus dem Bauch, aber ich habe das Gefühl, Freiburg hat, ich glaube, es gibt keine andere Mannschaft, gegen die Borussia Dortmund so viele Tore geschossen hat in den letzten 10 Jahren wie gegen SC Freiburg und so viele Siege geholt hat.
Ja.
Tobias Escher recherchiert.
Ja, ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Tore sie gegen jede Mannschaft geschossen haben, aber ich kann dir die letzten Ergebnisse mal geben. 4-1 am Wochenende, davor 4-0, 3-0, 4-2, 5-1, 3-1, 5-1 und 2021 waren die letzten Siege von Freiburg. Da haben sie ein gutes Jahr gehabt.
Ja, aber
trotzdem, letzten Spiel hast du schon recht, da war es eigentlich mindestens 3 Gegentore immer.
Hier geht diese goldene Regel aus, wenn du eine Mannschaft zum Aufbau brauchst, das ist bei Borussia Dortmund der SC Freiburg. Und das war jetzt auch wieder so, weil ich fand, das Spiel hat es jetzt nicht so, also ging taktisch rein, aber gut, waren halt Tore, Punkt und dann war es halt.
Ich finde schon, dass man da auch ein bisschen taktisch reingehen kann, weil du ja bei Dortmund verschiedene Fragen hast. Spielt ein Guirassy? Spielst du Dreierkette? Spielst du Viererkette? Und da haben sie jetzt erstmal wieder mit Dreierkette gespielt und haben sich vorne entschieden für Adeyemi und Bayer. Ob das jetzt ein Vorgriff ist auf die Champions League, weil sie gegen Barcelona zwei schnelle vorne haben wollen, oder ob das eh schon eine Idee ist, die auch auf Freiburg angepasst und optimiert war, oder ob es daran lag, dass Guirassy vielleicht noch gar nicht für so lange Zeit musst du niesen? Nee. Was im Tank hat, sei mal dahingestellt. Aber es hat funktioniert und auch die Reinnahme von Chukwuemeka war goldrichtig. Also der hat echt ein super Spiel gemacht. Nicht nur wegen des Tores, was glücklich war, weil der so abgefälscht wurde. Aber ich habe es ja vorhin schon mal kurz angedeutet, als du ihn in die elfte Woche da gesetzt hattest. Der hat das belebt hinter den Spitzen da, finde ich, gut gespielt. Und das war wieder eine Borussia, die Spaß macht. So, und da hat man schon mittlerweile das Gefühl, jetzt unter Niko Kovac, auch wenn anfänglich ein paar Ergebnisse ausgeblieben sind, die wissen jetzt, was sie wollen und haben alle ein klares Ziel, einen klaren Plan. Und das führt zu so einer Befreiung, ja, weil die über lange Zeit gestruggelt haben und da Sahin nicht wussten, okay, was ist jetzt die Idee, wie setzen wir es um? So, jetzt ist da eine Mannschaft, die kann das auch noch nicht jede Woche abrufen, aber die nehme ich wieder ernst, auch im Kampf um Europa, dass die da die Punkte wieder gut machen können, eine kleine Serie starten können. Ich kann mir vorstellen, dass die auch den Bayern gefährlich werden können in der Situation, wie sie jetzt eben ist, mit Champions League und Verletzungssorgen der Bayern, dass da eventuell auch was geht. Die Mannschaft macht wieder Spaß aus BVB-Sicht.
Ja, das macht wieder mehr Spaß auf jeden Fall. Sie haben mehr Tempo drin, sie haben auch eine defensive Stabilität wieder drin. Jetzt haben sie auch wieder mit Fünferkette gespielt. Ich glaube auch, das Adeyemi-Bayer-Ding vorne drin, das die beiden gespielt haben, war auch so ein bisschen vielleicht schon Vorgriff gegen Barca, weil da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie so spielen werden. Ich möchte so eine kleine Lanze für Freiburg brechen, weil Freiburg ja, warum? Weil sie nicht so schlecht gespielt haben. Also klar, dass sie jetzt 4 Tore kassieren, das ist immer leider diese Saison drin gegen die großen Teams. Aber habt ihr gesehen, was für Chancen die nicht genutzt haben? Also habt ihr das Adamu-Ding gesehen, was ja wirklich... Ja. Komplett, das geht so ein bisschen unter, weil er der Schiri abseits gepfiffen hat und weil es wahrscheinlich auch abseits war. Aber das war ja sowas von kläglich, wer da allein vom Tor, wer einen Pass bekommt, der dann Ball vorbeitritt. Doan auch, diese Riesenmöglichkeit. Wo der Ball habe ich schon drin gesehen und dann haben sie den dann noch weggekratzt.
Und die zweite Situation, das war auch Adamu, ne? Weil es da angeschossen wurde von Riason, meine ich.
Genau, wo er da angeschossen wird und dann auch der Ball dann ein bisschen weg. Da kann er jetzt nicht so viel für Adamu, dass er da nicht reingeht, aber es war auch eine Riesenchance. Also sie hatten schon ihre Chancen. Aber Dortmund, was mir gefällt, ist, die haben jetzt wieder mehr Tempo. Die haben jetzt wieder mehr Zug. Das ist nicht so ein langweiliges Hintenrumgespiele, sondern die können auch dann mal mit einer Führung im Rücken in Freiburg sagen, wir lassen euch mal anlaufen und dann gucken wir, dass wir halt dann die Konter setzen. Mit einem Chukwuemeka erst recht. Der hat ja auch da immer wieder im Kontermoment einiges gezeigt. Und das war dann schon eine wirklich ordentliche Leistung. Aber Freiburg hat sich da, hätte er durchaus noch 1-2 Tore mehr erzielen können. Also das war nicht so, dass Freiburg sich da hat abschießen lassen.
Ja, Dortmund kann noch mal kommen.
Ja.
Also, wir haben jetzt vor allen Dingen ein konkretes Ziel. Das finde ich eigentlich interessant. Also klar, Champions League mal ausgeklammert, aber in der Bundesliga, wenn sie jetzt am Wochenende gegen Freiburg verloren hätten oder so, hättest du wahrscheinlich wirklich sagen können, komm, Club-WM, wir nehmen die Kohle mit, wir organisieren uns neu. Aber jetzt, wie ich es ja auch schon vorhin gesagt habe, wenn man sich die Tabellenspitze so anguckt, oder den Kampf um die internationalen Plätze, ich rede jetzt mal nicht nur von Champions League, sondern auch Europa League, da finde ich, kann man den BVB gar nicht mehr rausnehmen aus dieser Rechnung, weil alle anderen eben auch immer mal wieder was liegen lassen und anbieten, selbst in Leipzig. Und ich glaube, dass das gerade für so ein Kovac-Team tatsächlich was wert ist, dass du sagen kannst, okay, pass auf, Leute, wir malen die Tabelle jetzt nochmal neu, das ist der Zustand, scheiß mal drauf, was jetzt irgendwie 30 Spiele oder so bislang war, das ist der Status quo, hier geht noch was. Und das wäre natürlich ein krasser Erfolg für den BVB und vor allem auch für Niko Kovac, wenn man dann über die Liga noch ins internationale Geschäft käme. Und ich glaube, dass dieses konkrete Ziel auch sehr motivierend ist für den BVB.
Mhm. Nee, du kleiner Gedanke nur. Also ist ja nächste Woche ist ja großer der deutsche Klassiko. So, ich überlege gerade nach den Reden und ja, stimmt schon alles. Schlechter könnte es für Bayern im Mono nicht laufen, jetzt auf den Borussia Dortmund zu treffen. Und Borussia Dortmund könnte...
Ich bin dann bei dir. Also ich finde, also bei Etienne, ich glaube, Bayer Dortmund...
Nicht bei mir.
Ja, ja, doch, komme ich gleich. Aber ich bin nochmal zu Etienne. Ich glaube, dass Dortmund eine Serie starten kann, dass sie auch momentan die Form haben und auch Spieler ja die Form haben mittlerweile, dass sie da in der Bundesliga eine Serie starten können. Ich glaube, da hängt aber viel von Champions League ab. Mhm. Ich glaube, das könnte ja nochmal so ein ablenkender Faktor sein. Wenn sie jetzt gegen Barca rausfliegen, kann das auch nochmal so ein Dämpfer vielleicht sein, je nachdem, wie es halt abläuft. Wenn sie weiterkommen, ist halt dann immer noch die Champions League da im Hinterkopf.
Das wäre total lustig.
Das immer im Hinterkopf.
Kann aber auch so eine Mega-Klatsche geben jetzt. Irgendwie ja. 5-0 verlieren und du kannst einen Haken nach im Hinspiel ja. sozusagen schon genau. dran machen. Also
Revanche gegen Real. Aber eine Finale. Es wäre eine absurde Geschichte, weil wir die ganze Saison schon immer darüber sprechen, dass Borussia Dortmund in der Champions League eine andere Mannschaft ist als in der Bundesliga. Da spielen sie weiter und wenn jetzt da, anders als wir es sonst die ganze Zeit reden, das international Hemmnis für eine Mannschaft ist, dass Borussia Dortmund aus der Champions League eine Förderung für, oder Fördernis für die Bundesliga-Saison macht, weil im Moment wirkt es fast so. Die haben mit jedem Team auf jedes Spiel Bock. Die spielen immer mehr Fußball. Und deswegen glaube ich auch, dass ich, je länger ich drüber nachdenke, dass dieser, auch wenn mir dieser Klassiker eigentlich gar nicht immer so, weil ich immer denke, Bayern gewinnt eh. Ich fange gerade an, mir ein bisschen Vorfreude auf dieses Spiel einzureden.
Arbeitet da gerade ein Gag mit einem Ikea-Regal? Hemmnis?
Stark.
Ich habe extra geguckt, ob es...
Ob schon da ist.
Ob da, man sieht es ja direkt so an dem Auge, wo dann so...
Dieses...
Aber ich war mir nicht sicher.
Nee, ist es nicht. Aber es müsste Wendeschrankwand sein.
Okay, ja. Mhm.
Ich will mich noch einmal kurz aufregen.
Muss das
sein? Deswegen gehe ich jetzt mal auf Nico.
Dankeschön.
Ich finde halt die DFL, wenn sie diesen Spielplan macht.
Hast du dich letzte Woche schon drüber aufgeregt?
Habe ich mich letzte Woche schon drüber aufgeregt.
Mach nochmal.
So ist doch, die müssen doch nur auf 2-3 Spiele achten, oder? Dass die halt in einem.
Bremen gegen Frankfurt?
Ja, dass die in einem, nein, dass die an einem ordentlichen Ort liegen. Und Dortmund gegen Bayern ist doch dieses eine Spiel mit internationaler Strahlkraft. Und klar kannst du jetzt sagen, das Spiel ist nicht mehr wichtig, aber das konnte ja auch niemand wissen vor der Saison. Es hätte jetzt sein können, dass Dortmund wieder eine normale Saison spielt und dass das jetzt ein entscheidendes Spiel um die Meisterschaft gewesen wäre. Im Sandwich aus 2 Champions League Viertelfinals. Wer denkt sich denn diesen Schwachsinn aus?
Es hätte auch sein können, dass sie gegeneinander spielen, Bayern gegen Dortmund, in der Champions
League. Ja, aber so oder so, hättest du doch da mal wenigstens hingucken können, dass du das an den Termin legst, eine Woche weiter vorne oder eine Woche weiter hinten.
Aber
finde
was,
ich persönlich.
Was kritisierst du jetzt? Dass
du das eine Flaggschiff-Spiel, was international für Aufmerksamkeit sorgt und was halt wirklich die Liga international pushen kannst, dass du das an den Ort zwischen 2 Champions League Viertelfinals legst.
Wo alle über die Champions League Viertelfinals reden.
Wo halt da das ein bisschen auch überstrahlt, wo das dann halt auch sein kann, dass die Bayern dann, wenn jetzt die Situation noch ein bisschen anders wäre, dann nur ihre B11 hinschicken.
Ja, wir hatten Pause jetzt, ne? Also man hätte auch einfach 2 Wochen vorziehen können, so, ja.
Das musst du da vor der Saison einfach mal den Rahmenterminkalender checken und dann sehen, oh shit, da ist Champions League Viertelfinale, wir wechseln da nochmal was.
Ich wiederhole mich gerne von letzter Woche, dann wird es dann vielleicht doch ausgelost.
Kann mir niemand erzählen, vielleicht, dass das so ausgelost wird. Der Dortmund gegen Bayern.
Ist das eine Verschwörung
auf der Spur? Seit 10 Jahren gibt es Dortmund gegen Bayern, ist immer im März oder April irgendwann dann, wenn es die Saisonphase heiß wird, damit sie es nicht am letzten Spieltag haben und damit sie es nicht Anfang der Saison haben. So, das ist jede Saison das Gleiche. Und jetzt haben sie es am 29.
Aber wo ist da der Vorteil?
Du willst doch, das ist doch, Bayern gegen Dortmund ist doch das Spiel ja. der Spiele in der Bundesliga.
Aber warum ist das im März so wertvoll und.
Du machst ja immer das Hinspiel und das Rückspiel zusammen. Die sind ja in Deutschland zusammengelegt. Und wenn du jetzt zum Beispiel am 2. Spieltag schon Bayern gegen Dortmund hast, ist das ja auch ein bisschen lame. Du willst das ja nicht schon am 2. Spieltag haben.
Du willst ja möglichst eine Brisanz, eine tabellarische Brisanz, es muss ein Zeitpunkt sein, wo eventuell die Bayern noch nicht so weit enteilt sind, dass es sportlich interessant ist. Aber es darf jetzt, also es sollte nicht jetzt am letzten Spieltag, wenn zu beiden nichts mehr geht, wie lame ist das denn? Also
solche Gedanken fließen da rein.
Ja, bestimmt.
Also kannst du mir nicht erzählen,
100%, ja.
Die letzten Jahre ist es immer zwischen 26. und 30. Spieltag war immer Bayern gegen Dortmund.
Also,
das ist kein Zufall. Also wenn du es halt wirklich so zufällig machst.
Um Tobi da ein bisschen zur Seite zu springen, ne, das ist halt, DFL ist ein Unternehmen, das ist das größte, wertvollste Produkt, das du hast. Du redest seit Jahren von Internationalisierung, versuchst da alle möglichen Schritte zu machen, dann musst du das dahin packen, wo das meiste Spotlight drauf liegt. Und dann bin ich voll bei dir. Ich mache ein bisschen Witze drumherum, aber es ist der dümmste Platz, den du dafür haben kannst. Selbst wenn es sportlich oder auch wenn es sportlich um das gegangen wäre, sei mir sicher, dass die Kollegen Hoeneß und Watzke und oder alle internationalen drumherum der DFL richtig Feuer machen würden. Wahrscheinlich machen sie es so auch. Da muss irgendwo etwas gewesen sein, dass einer, vielleicht gibt es strategisch keinen anderen Ort. Aber dann, das mal auf dem 31. Spieltag mit 6 Punkten Rückstand liegt besser als zwischen zwei Champions League
Spielen. Wie gesagt, das kannst du nicht sagen, weil die Rahmenterminkalender stehen fest, noch bevor der Spielplan gemacht wird, also wann Champions League Spiele sind, sowas, das steht ja schon vorher fest. Und dann musst du am Anfang der Saison ein paar Spiele dir angucken. Klar, das ist ein Ultra-Komplex und das wird ja auch von der Software gemacht, dieser Spielplan, weil da müssen ja zigtausend Dinge hin, welche Veranstaltungen vielleicht in Stadien sind, Polizeipräsenz, dass du halt an bestimmten Tagen bestimmte Spiele in bestimmten Formen nicht haben darfst, wegen Sicherheit, Hochsicherheitsspiel.
Es gibt auch noch Zusatzdinge, dass du dich bewerben kannst für Spiele. Also wenn du jetzt, ist ja ganz viel, jeder hat irgendwelche Jubiläen. Mhm. Wenn du ein Jubiläum hast, kannst du dich darum bewerben, dass du das Frankfurt seinen 182. Geburtstag gerne mit dem Heimspiel am 3. März feiern möchte. So diese Dinge, das kommt alles noch mit rein.
Genau, es ist ultra komplex, aber trotzdem ist halt, glaube ich, finde ich das eine Ding, wo sie mal vor der Saison raufgucken sollten, auch auf Bayern gegen Leverkusen aktuell vielleicht, und das machen die auch. Es kann mir keiner erzählen, dass sie das nicht machen.
Würdest du dich bereit erklären, damit reinzugehen in der Saison, um das besser zu timen? Um
Gottes Willen, das ist, glaube ich, kein geiler Job.
Na gut, kein geiler Job ist es auch, Fußballprofi zu sein und am Ende kurz vor den Zielen kollabieren zu müssen.
Und diese miese Überleitung hingeht.
Hey, ich musste euch jetzt mal irgendwie einfangen. Ich fand, die Diskussion war jetzt an einem Ende angekommen. Ich wollte eigentlich nochmal kurz auf Freiburg zu sprechen kommen, weil die ja so ein bisschen wie Mainz auch sich in eine sehr gute Ausgangsposition gespielt haben. Und jetzt aber auch, ähnlich wie Mainz, ein bisschen nachlassen. Und jetzt ja auch gegen Dortmund, sie waren nicht chancenlos, wie du herausgearbeitet hast, aber am Ende doch wirklich verdient verloren haben. Klar kann das passieren gegen Borussia Dortmund, das ist halt einfach die Realität. Aber es wäre auch aus Freiburger Sicht schade und dieses Understatement, was jetzt vielleicht aus dem Breisgau reflexartig als Antwort kommt, dass man eben nicht sich als eine Mannschaft sieht, die unbedingt international spielen muss, würde ich jetzt gerne mal direkt vorgreifend ablehnen wollen, weil es auch immer eine Frage ist, wann kannst du als Underdog mal was erreichen? Wann ist die Saison? Wann bieten andere Vereine was an? Wann schwächeln andere Mannschaften? Und jetzt ist halt so ein Jahr, das wäre aus Freiburger Sicht schon echt schade, wenn du dann am Ende nicht international spielst.
Ja, rein rechnerisch sind schon 4, 5 Mannschaften, oder lass mal kurz, Dortmund, Stuttgart, Wolfsburg, vielleicht Hoffenheim. Also eigentlich 4 Mannschaften hinter dir, die du wahrscheinlich auch aus Freiburger Kalkulation in einer Gesamttabelle eher vor dir sehen würdest. So, insofern gehe ich da theoretisch schon mit. Trotzdem finde ich das plausibel. Also ja, es gilt das, du hast jetzt gerade ein Momentum, aber wenn du dir anguckst, wie diese Liga wirklich von Platz 12 bis Platz 4 aufgestellt ist, dass Freiburg jetzt Chancen auf den Europapokal hat, ist vielleicht ein Tor in der 92. Minute, das einen Sieg eingebracht hat, der Unterschied zu Werder Bremen oder Augsburg, die das vielleicht nicht gemacht haben. Das sportlich, finde ich, kannst du gerade nicht ganz so viel von dem erklären, warum Gladbach 6. und Wolfsburg, oder nennen wir Augsburg, 11. ist, weil es ist eine Frage von Serie, es ist eine Frage von Momentum. Und dann komme ich zum Anfang. Borussia Dortmund liegt Freiburg einfach nicht.
Ja, aber es ist ja nicht nur Dortmund. Also sie haben jetzt aus den letzten 5 Ligaspielen 3 Punkte geholt.
Okay.
Ja. So, und das ist das, was ich meine, dass sie sich halt einfach in eine sehr gute Ausgangsposition gebracht hatten. Gegen Bochum, Heidenheim, St. Pauli, Bremen, 4 Siege am Stück. Und dann hast du halt Union, Leipzig, Mainz, Augsburg, Dortmund, und aus diesen Spielen holst du halt 3 Punkte. Und das ist halt das, was ich gerade meine, dass man es da jetzt gerade so ein bisschen aus den Händen gibt, so diese gute Ausgangsposition.
Das Absurde ist ja aber auch, kurz einmal zu springen, weil mir das nämlich aufgefallen ist, Mainz ist 4. und holt 1 Punkt aus den letzten beiden Spielen und ist immer noch 4. So, das lass die 2 Siege holen, dann ist wieder Juhu. So, da wäre jetzt Restprogramm.
Ja, die haben ein recht knackiges Rest.
Nils oder Ede jetzt auf jeden Fall brauchbar.
Spielen jetzt Gladbach. Das ist
ein 6-Punkte-Spiel für den europäischen Wettbewerb.
6-Punkte-Spiel, dann gut Hoffenheim. 30 ihre Punkte. Dann Wolfsburg, Leverkusen, Kiel und Frankfurt. Also es ist schon, finde ich, auch ein anspruchsvolles Restprogramm. Aber gut, sie haben es doch in der eigenen Hand, aber sie sind halt so ein bisschen gerade aus der Form gekommen. Das wollte ich eigentlich damit sagen. So, lass mal weitermachen. Stuttgart haben wir schon so ein bisschen angesprochen auch, als wir die 11. Woche besprochen haben, dass die diesen Schwung aus dem DFB-Pokal-Einzug mitgenommen haben in die Liga und trotz Rotation Bochum eigentlich gar keine Chance gelassen haben. Die sind da über die rüber gefahren. Da hatte man da auch ein bisschen das Gefühl, dass das, worauf man jetzt schon die ganze Zeit wartet, so spätestens seit sie aus der Champions League raus sind, dass Stuttgart so den Afterburner zündet. Das ist jetzt in diesem Bochum-Spiel, finde ich, passiert. Und ich hatte wirklich das Gefühl, diese positive Energie aus dem Leipzig-Spiel, die haben sie sich aufrechterhalten.
Ich finde krass, wie so ein bisschen Dominanz einer Truppe, also dominantes Auftreten, das Spiel sofort in die Hände schiebt und dann der Gegner überhaupt gar nichts mehr machen kann, sportlich. Also selten so, also ehrlicherweise bei Bochum, ich bin da so ein bisschen emotional, wünsche mir, dass die noch ein Rennen mitmachen und so. Habe in jedem Spiel Hoffnung, in dem war ja überhaupt gar nichts. Das war wie einfach andere Gewichtsklasse.
Mhm. Ja. Also ich glaube, dieser Pokalsieg, der ja auch eng war, also enger als das 3-1, finde ich, hergegeben hat. Ich fand, in der zweiten Halbzeit hat ja Leipzig nochmal angeschoben. Ich fand, der hat, glaube ich, war so ein Brustlöser für Stuttgart, hatte ich das Gefühl. Das haben wir schon alles gesagt. Und wenn jetzt auch noch ein Bochum kommt, die ja dann früh in Rückstand geraten und dann auch das Spiel gestalten sollen gegen eine Stuttgarter Mannschaft, die etwas passiver agiert, das ist dann auch nicht ihr Ding. Und dann war auch Bochum aber super fehleranfällig. Also Bochum hat ja da wirklich Pässe hergeschenkt, haben dann hinten nicht gut verteidigt, Demirovic immer wieder im Strafraum aus den Augen verloren. Da musste Stuttgart gar nicht mal den letzten Turbo zünden, um über Bochum hinwegzurollen, würde ich behaupten.
Ja, das Spiel war ja im Prinzip nach 10 Minuten gelaufen. Und bei Stuttgart merkst du jetzt auch, so natürlich, die haben jetzt ein Spiel noch, was für die entscheidend ist. Das ist das gegen Bielefeld im Pokal, womit sie die gesamte Saison retten können und auch noch mit einem Titel abschließen können. Das ist natürlich mega. Weil, also bei aller Liebe für Bielefeld und auch der Leistung, die sie gezeigt haben gegen Leverkusen, und ich sage auch nicht, dass das schon gewonnen ist, aber unter normalen Umständen sieht es sehr gut aus. Also sie gehen auf jeden Fall als absoluter Favorit da in diese Partie ohne Frage und haben unfassbar gute Chancen, mit einem Titel diese Saison zu beenden, mit einem Europa-League-Platz, egal wie die Tabelle aussieht. Das nimmt dir natürlich unfassbar viel Druck jetzt. Also klar, kannst du immer noch sagen, ja, Liga war nicht so geil, aber da spricht dann auch, wenn du erstmal den Pokal hochhältst, spricht da keiner mehr drüber. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Also insofern ist das eine super Situation gerade für Stuttgart, auch wenn der Tabellenplatz jetzt noch nicht so geil aussieht.
Ja, aber auch da sind sie im Kommen, ne?
Ja.
Haben wir ja auch vorhin schon mal drüber gesprochen. Da ist auch noch nichts verloren und sind am Ende 6 Punkte jetzt auf die Champions League. Also ich kann mir vorstellen, dass man aus Stuttgarter Sicht sagt, das eine haben wir fast in der Tasche und das andere ist noch ein etwas schwierigeres Ziel, auf das wir aber trotzdem hinarbeiten. Also ich glaube, dass die gerade einfach gut drauf sind. So, das ist mit der Sicherheit dieses Finals.
Ja, und mit jetzt mal aus Stuttgarter Sicht, Bremen zu Hause, Union Berlin und Heidenheim kannst du ja richtig befreit aufspielen und nochmal alle da oben ärgern.
Mhm. So. Ja, genau so. Und Bochum muss aufpassen. Die haben sich ja so schön wieder rangerobbt unter Dieter Hecking. Wenn man sich mal anschaut, wo die zu Beginn der Saison waren, war ja relativ hoffnungslos. Dann bringt man sich in eine Situation, dass man wirklich aus eigener Kraft die Klasse halten kann. Und dann ist natürlich wichtig, dass man zum Ende hin nicht da kollabiert oder in irgendeiner Form die Puste ausgeht. Weil wir haben ja auch schon gesagt, Heidenheim ist jetzt wieder ein bisschen besser drauf. Kiel gibt nicht auf und St. Pauli gehört eigentlich in eine andere Tabellenregion, wenn sie ein bisschen effizienter wären. Also Bochum ist gut daran getan, wenn sie jetzt wieder ein paar Punkte holen. Und sie haben, glaube ich, auch noch ein interessantes Restprogramm.
Ja, das ist ganz spannend für Augsburg, Bremen, Union Berlin, Heidenheim, Mainz, Pauli.
Mhm. Das ist alle zwei Spiele noch mit Heidenheim und St. Pauli in den letzten 3 Partien.
Ja, und dazu, schön, wenn ich noch kurz hinhergehe, weil ich finde, also du hast Heidenheim und Pauli noch mit drin, du hast mit Augsburg und Union Berlin,
Werder Bremen.
Und wer vielleicht, erstmal Augsburg und Union Berlin, 2 Mannschaften, die wahrscheinlich relativ schnell nichts mehr in dieser Saison zu tun haben, rein wettkampftechnisch. Und dann hast du mit Werder Bremen relativ früh jetzt eine Truppe, die noch möchte, und mit Mainz eine, die wahrscheinlich auch noch möchte.
Ja, Augsburg geht's ja auch noch, die spielen nächste Woche schon. Aktuell geht es ja schon für Augsburg noch ein bisschen nach oben.
Ja.
Aber das Ding ist, du darfst ja auch nicht vergessen, Bochum hat, glaube ich, so mit den unausgegorensten Spielplan von allen. die haben ja zuletzt nur gegen Top-Teams gespielt. Und auch in der Hinrunde lagen sie ja bis zum, ich glaube, 14. Spieltag hatten sie ja nur 2 Punkte geholt. Mhm. Dann haben sie aus den letzten 4 Spielen nochmal 3 Siege geholt. Also gegen St. Pauli, Heidenheim und Union. Und ich glaube, das ist das, worauf sie hinarbeiten. Sie sollten jetzt irgendwie gegen Stuttgart, Augsburg, Bremen nochmal gucken, dass da irgendwo Punkte abfallen. Aber dann müssen sie halt ihr typisches Bochum-Ding machen. Und dann, wenn alle sich so abschreiben in den letzten Spielen, Union, Heidenheim, Mainz und dann St. Pauli, da nochmal den Turbo zünden. Und wenn sie da noch Punkte holen, dann wird es da hinten noch ganz, ganz eng. Aber bis dahin müssen sie halt aufpassen, dass ihre Stimmung auch nicht komplett in den Keller fällt. Weil klar, gegen Stuttgart darfst du auch zu Hause verlieren. Wenn das Ding 0-2 ausgeht, dann ist dann, glaube ich, alle okay. Nächste Woche geht ein neuer Versuch. Aber das war schon ein Offenbarungseid, diese erste Halbzeit. Also das haben sie überhaupt gar keinen Fuß auf den Boden bekommen. Und das dürfen sie nicht öfter machen, weil ansonsten ist die Stimmung irgendwann so weit im Keller, dass du dann nicht mehr dich da rausarbeitest, wenn du es kannst.
Absolut. Aber du hast gesagt, sie haben da noch einige Möglichkeiten zum Ende der Saison hin und deswegen darf man sie auf keinen Fall abschreiben. Das werde ich sowieso nie wieder machen. Ich weiß nicht, ob abschreiben. Ja, es ist ein Fehler, mache ich nicht nochmal. Und wir reden über eine Mannschaft, die vielleicht dann auch kein Fehler war, wenn ich sie nämlich zu Beginn der Saison als Enttäuschung getippt habe. Da sah es zwischendurch so aus, also quasi genau das Gegenteil zum VfL Bochum, da sah es so aus, als wenn Wolfsburg mir meinen Tipp richtig malig macht durch Erfolg. Und jetzt scheint sich aber dann doch das Übliche einzustellen, wenn es um den VfL geht, sie enttäuschen. Sie sind jetzt auf Platz 12. Wenn man sich mal überlegt, wo die vor ein paar Wochen waren, also was sie hätten erreichen können, und haben jetzt wieder in Berlin einfach ein richtig schlechtes Spiel gemacht und haben sich von Union den Schneid abkaufen lassen, die da viel mehr Energie, finde ich, auf den Rasen gebracht haben, auch völlig verdient gewinnen. Und das war wieder so ein Ding von Wolfsburg, wo ich mir denke, so, ey, wo sind denn eure Ambitionen? So, wo ist denn, dass man sich da als Mannschaft in irgendwie ein Ziel setzt und sagt, okay, pass auf, ey, wir haben jetzt diese Saison eine Chance, da mal oben anzuklopfen, vielleicht mal Europa League spielen oder so. Man hat das Gefühl, das ist die haben gar keine Power, keine Energie, kein Ehrgeiz. Das ist doch eigentlich gar keine schlechte Truppe, die die haben. Ich verstehe das nicht, wie man sich dann so den Schneid wiederholt abkaufen lässt. Und Union gewinnt das völlig, völlig verdient. So, es ist einfach von Wolfsburg einfach so wenig.
Man kann ein bisschen geltend machen für sie, dass sie ihre... Nein? Okay. Man darf nicht geltend machen, dass sie ihre komplette Abwehr umbauen mussten und da ja dann mit einer was völlig... Ist dir egal, also dass Odugu, der U17-Weltmeister, jetzt sein Debüt feiert, ein gutes Spiel macht.
Der hat ein anständiges Spiel gemacht.
Ja. Aber ja, und dass du dann mit Fischer und Gerhard daneben spielst, ist...
Ja, okay.
Ja, gut, nee, ich will das nicht schönreden.
Okay, da fehlen ein paar Leute in der Innenverteidigung, gehe ich mit. Aber trotzdem, es ist ja auch ein Amura ist wieder da. Ja. So, es ist ja keine schlechte Truppe. Das Mittelfeld ist relativ intakt. Ein Arnold ist wieder da, seit längerem schon. Ein Wimmer ist fit, der auch ab und zu mal was hat. Ja, du hast recht, die Verteidigung gebe ich dir. Aber es ist ja auch einfach die Art und Weise, dieses...
Deswegen, ich will das jetzt deswegen ein bisschen sortieren, mich im Kopf. Sie hatten eine schlechtere Abwehr. Also ist jetzt schon ein Spiel gewesen, wo du sagen kannst, oh, wenn du hinten mit Odogo, Fischer, Gerhard spielst, dann hast du vielleicht defensive Probleme, aber das war ja gar nicht das Problem.
Sondern Odogo hat ein super Spiel gemacht.
Odogo hat ein super Spiel gemacht, ja. Fischer und Gerhard waren es auch nicht schlecht und es war nicht so, dass Union da sich einen Rausch gespielt hat, sondern es war, wie es zu erwarten war, immer wenn Union kompakt stand und wenn sie auch mal vielleicht ein bisschen Pressing eingestreut haben, hatte Wolfsburg keine Ideen, wie sie nach vorne kommen. Und dann hing Amura da an der Luft, dann hing Winter an der Luft. Wimmer hat sich noch ein paar Bälle abgeholt. Aber ansonsten war das sehr, sehr dünn. Und ich bin dann auch irgendwann so weggenickt und habe dann gesagt, so, jetzt schaue ich das Ding nicht weiter. Und irgendwann habe ich dann gesehen, okay, 1-0 durch Hollerbach. Dann war das Ding entschieden. So, aber
reg mich richtig auf.
Auch noch nach einem Einwurf. Also das ist ja auch noch dazu, wo du sagen kannst, wenn du kein Gegentor fangen willst, dann noch bitte nach einem Einwurf. Einwurf, Verlängerung und dann ist der Ball dann da völlig frei bei Hollerbach, der nur noch rein drücken muss. Das darf dir eigentlich nicht passieren.
Darf dir nicht passieren. Für Union ist das, finde ich, ein wichtiger Sieg gewesen, die sich dadurch einen sehr schönen, komfortablen 11-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz erspielt haben. Das heißt, die sind durch. Die können jetzt die Saison nutzen, um wieder zurückzufinden und sich mit Baumgart weiter einzugrooven und dann nächstes Jahr exakt das Gleiche zu machen.
Muss man auch jetzt mal kurz Union loben, machen wir ja auch selten hier, aber jetzt gegen Frankfurt, gegen Bayern, gegen Freiburg und gegen Wolfsburg. Also ist eine gute Gegnerschar und da haben sie 10 Punkte aus den Spielen geholt.
Ja.
Also, da haben sie wieder gezeigt, dass sie doch nicht leicht zu bespielen sind.
Absolut. Und dass so langsam auch Baumgart da ankommt. Ne?
Ja, und Klassenerhalt gepackt hat. Ja. Dafür ist er angetreten. Ja. Ziel erreicht, würde ich sagen.
Ziel erreicht, genau. Rein rechnerisch weiß ich nicht.
Ja, gut. Gibt's
noch theoretische Restchancen vielleicht, aber so rein realistisch betrachtet, haben sie das mit diesem Sieg geschafft. Ja. Und da kann man schon mal gratulieren. Gratulationen gehen nach Köpenick. Ein weiteres Jahr erste Liga. Und ein weiteres Jahr ohne Berliner Derby.
Ist der Aufstieg nicht noch theoretisch möglich für Hertha?
Nein.
Was?
Nein?
Nicht mehr möglich. Für Hertha?
Theoretisch war jetzt nur ein Gag als Gag gedacht.
Nein. Schlechter Witz. Also bestimmt, aber das ist ja, fast eine Beleidigung.
Ich habe es am Wochenende gesehen gegen Köln, da war Hertha ziemlich gut. Hertha hat ein ziemlich geiles Spiel gemacht.
Hast du das Spiel gesehen, wo sie ziemlich gut waren?
Ja, wir sind ja auch wieder alle da.
Also Hertha ist ja natürlich nicht Bundesliga, aber es ist ja trotzdem Fußball. Und ja, deswegen, es ist jetzt ja auch nicht völlig themenfremd. Ihr redet ja auch manchmal über irgendwelche anderen komischen Sachen. Deswegen kann man das ja vielleicht nochmal ganz kurz unterbringen. Hertha ist gut drauf. Die sind zwar nur 12 da mit 35 Punkten, was natürlich überhaupt nicht dem entspricht, was man sich da eigentlich vorstellt. Aber die haben jetzt gegen Köln gewonnen, sie haben gegen Karlsruhe gewonnen, davor haben sie gegen Braunschweig gewonnen. Also jetzt 3 Siege in Folge in der Liga. Die kommen schon so ein bisschen zumindest mal ins Rollen.
Rechnerisch können sie noch Meister werden.
Rechnerisch können sie noch, siehst du, habe ich doch gesagt, rechnerisch können sie noch aufsteigen, wenn sie jetzt alles gewinnen.
Oh, das wäre richtig gut, wenn HSV, Köln und Lautern aufsteigen. Das wäre nice.
Ja, das wäre nice. Da müsste einer von denen über die Relegation kommen.
Aber das ist ja, das geht ja wahrscheinlich höchstens gegen Bochum, das ist ja ein Selbstgänger.
Die Relegation dann, ja. Schalke gegen, der Schalke ist ja raus.
Aber Schalke könnte auch noch.
Eva, kann ich mir hier nochmal kurz erzählen, wie enttäuscht Nils heute Morgen war, als er hier angekommen ist und ich ihm gesagt habe, diese Woche ist gar kein Bundesliga, diese Woche ist Bundesliga International wegen Champions League. Du wolltest ja unbedingt eigentlich sagen, wie geil alles jetzt für den HSV ist und wie
dass
alle
aufsteigt.
Für den HSV gespielt haben am Wochenende und wie geil der HSV am Wochenende
ist. Lass doch mal gucken.
Gottgleiche Regie. Ja, wir können das ja mal kurz oben noch so als
29
Streusel zum Abschluss des Spieltags nochmal einwerfen, weil es ja auch für die erste Liga insofern relevant ist, weil ja mindestens 2 Vereine hochkommen und wir gerade über den Abstiegskampf gesprochen haben und da ist es auch sehr interessant zu sehen, wer wird denn eventuell Relegation spielen. In der Tat war ich natürlich happy, weil dieser Spieltag komplett für den HSV gelaufen ist, weil der HSV selber gewonnen hat, auswärts in Nürnberg. Das ist ja auch eine Mannschaft, die noch aufsteigen kann. Köln hat verloren, Magdeburg schlägt Kaiserslautern, weshalb jetzt der Abstand auf den Nicht-Aufstiegsplatz, also auf den Relegationsplatz bei 6 Punkten ist. Und Paderborn hat verloren, auch überraschend verloren. Und auch Hannover hat verloren. Also da wirklich war das ein fantastischer Spieltag aus HSV-Sicht. Natürlich ist noch längst nichts gewonnen. Aber man muss ja auch mal die Feste feiern. Und deswegen war das ein sehr schönes Wochenende aus HSV-Sicht. So.
Ich habe es immer gesagt, dass die aufsteigen.
Ihr lasst mich bitte in Ruhe.
Das ist wie diese Börsengurus, die irgendwie seit 10 Jahren sagen, es gibt einen Crash. Und jedes Jahr sagst du halt, ja, der HSV steigt auf. Und jetzt, wo es einmal eingetreten ist, sagst du, ich habe es immer gesagt. Ich habe es immer gesagt.
Ja. Stark. Du hast ja nicht, ja, wohl doch, du hast auch gesagt, wann es passiert. Ich wollte gerade sagen, du hast ja nicht gesagt, wann es passiert, aber doch, du hast immer sehr klar gesagt, wann es passiert. Das war dieses Jahr, hast du immer gesagt. Okay.
Ich freue mich da drauf, wirklich. Es wird eine ganz neue Erfahrung zu sehen sein. Wie lange sind die jetzt in der zweiten Liga? 5 Jahre?
7 Jahre jetzt.
7?
Ja.
Das ist der Jesus Dino Christ. Der zweiten Liga.
Aber überleg Mannschaft. Mal, dass Nils jetzt seit 7 Jahren hier quasi Bundesliga macht, ohne wirklich mit Leidenschaft dabei zu sein. Und jetzt ab nächster Saison die Chance, dass jede Partie, über die wir sprechen, ja dann auch Einfluss auf dich hat, in einer gewissen Weise. Das ist natürlich auch nochmal ein Gamechanger für die Sendung. Das wird der Sendung gut tun, glaube ich.
Das wird der Sendung sehr gut tun, was dann mit Bundesliga sein wird. Aber nochmal, ich möchte jetzt gar nicht drüber sprechen, bevor nicht die Saison vorbei ist, sonst sitze ich hier wieder wie ein Häufchen Elend. Für den Moment läuft's gut, Truppe ist stabil und die Chancen waren nie so gut wie dieses Jahr, aber noch ist längst nichts gewonnen. Deswegen, bevor ich jetzt zu sehr mich in Fantasien vertiefe, lass uns mal kurz zum Ende kommen. Morgen gibt's eine fantastische neue Folge Bundesliga International. Schaut die gerne vor Anpfiff der Champions League. Dann seid ihr bestens vorbereitet, wisst alles, was ihr wissen müsst. Und dann sehen wir uns am Samstag. Da ist Eddie im 3. Semifinale des großen Fußballquizzes von und mit Sigi Spaß. Und das sind da jede Menge Items hier, jede Menge Content, den wir raushauen. Also abonniert den Bundesliga-Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt.
Glaub man nicht.
Danke.
sehr großmütig nach einem überzeugenden 2-0 gegen den Rivalen. Dann kann man immer gut verteilen. Das war's von uns. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.